Was geht ab, was geht down? Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute hier am Tisch Chris Bieber von Weinfurore und Markus Hirschler. Was sie für Furore im Glas dabei haben, werden wir gleich sehen. Ich weiß nur eines, Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, ballert uns ein Kommi, dann ballern wir uns ein Glas. Aber jetzt kommt Willi.
Das ist was Move. Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Hallihallo. Ich bin froh, heute da zu sein. Muss mein Handy noch schnell auf lautlos stellen.
Oh ja, guter Reminder hier.
Okay, ist nicht schlecht, oder?
Mond.
Mach den Mond an.
Ich mache immer nur
dann den. Dann ist er Ruhe am Handy und in der Hosentasche. Ja, bin froh, wieder zurück zu sein. Aus Salzburg, beziehungsweise Burgleien.
Ist die ganze Zeit nur unterwegs?
Aber ja, das ist wild. Es ist immer eigentlich April, Mai sind die wildesten Monate, weil alle Veranstaltungen sind und so weiter.
Das österreichische bin ich Coachella war, der habe ich gesehen.
Ja, das ist wirklich, ja. War mal Coachella, das war ziemlich geil. Also wir kommen gerade von der Pur.
Das klingt auch so Coachella.
Ja, der Transgourmet Gastromesse. Und ich kann nur sagen, das war eine Gastromesse, die sich gewaschen hat. Das war echt leiwand. Super Qualität im Publikum, super organisiert.
Moment, und was heißt super Qualität im Publikum?
Naja, man muss sich vorstellen, es gibt auch Gastromessen in Österreich, wir nennen keine Namen, die so Flatrate-Sauf-Koma-Sauf-Messen sind.
Verstehe.
Und das hatte da nicht so das Gefühl. Also am Ende ist natürlich schon immer große Skihitten-Party, das heißt Big Bottle Party dort, wo wirklich sehr viel, sehr guter Wein aus Großflaschen ausgeschenkt wird.
Das sind die berühmten
Big
Bottle Partys dann.
Genau. Und da schießt man sie dann schon ein bisschen weg. Aber trotzdem fand ich es nicht so krass arg. Ne?
Also das ist schon. Niveau ging nicht ganz runter.
Genau. Und tagsüber war das wirklich super. Also war schön. Wir haben das Sommelier-Battle wie gewohnt, wie erwartet natürlich wieder verloren.
Aber gegen eine alte Bekannte natürlich.
Wir sind sehr froh, dass die Magdalena Gleis gewonnen hat vom Obauer.
Grüße gehen raus, ja.
Besser hätten wir uns nicht wünschen können.
Freundschaft, Heritage ja. Sozusagen.
Vielleicht ins Finale kommen. Nächstes Jahr allerdings ist es das dritte Mal. Alle guten Dinge sind drei. Da holen wir einen Pokal nach Berlin. Das muss einfach sein. Dann ist es soweit.
Ja. Vielleicht machst du einfach die Augen auf beim Blindtest.
Wahrscheinlich. Aber es ist auch so lustig, dass ich habe da ein paar Leute getroffen, die mich dann fragen, ob ich noch in der Bar stehe zwischendurch.
Wow, das muss dich aber hart getroffen haben.
Es hat mich hart getroffen.
Das kann ich mir vorstellen.
Weil
direkt
Scheller
einfach.
Ich habe den Flieger verpasst, bin dann mit dem Zug nach Berlin und direkt in die Arbeit gegangen, damit ich dann schon noch in der Bar stehen kann. Also ich bin nach den ganzen Wochenenden, die ich unterwegs bin, immer in der Bar eigentlich. So. Manchmal eher hinten in der Küche beim Fußball schauen, ist ja gerade eine spannende Phase.
Ja.
Aber ansonsten, Gott, haben wir schlecht gegen LASK gespielt. Zu 11 gegen 9 unentschieden. Und da haben wir nur ein Tor wegen einem Elfmeter gemacht.
Gegen wen?
LASK Linz.
Sturm Graz.
Ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Wir nehmen ja heute auf am 23. April. Heute sollte irgendwie 21. Mai sein, wenn das richtig von der Jury das weitergegeben wurde.
Zeitreisen.
Genau, Zeitreisen. Die Podcast-Zeitreisen. Aber gut, es gibt jetzt noch ein paar Wochenenden zu absolvieren, wilde, aber ich freue mich drauf. Wir haben übrigens die Gäste, die wir heute haben, zumindest einer der zwei, genau vor 2 Jahren aufgenommen. Ich glaube, wir waren ein paar Tage danach, aber nicht viel, ja genau. Also es ist ziemlich wieder die gleiche Jahreszeit, die gleiche Stimmung. Die Mainzer Weinbörse war da schon allerdings, jetzt kommt sie erst. Aber wenn die Folge rauskommt, war sie. Boah, ist das kompliziert. Back to the future.
Gehst du zur Weinbörse?
Selbstverständlich.
Selbstverständlich.
Ja. Wir, kann ich ja jetzt schon sagen, weil die Folge ja, wir haben ja den Preis gewonnen für ausgezeichnete deutsche Weingastronomie vom VDP und vom Meininger. Und ja, freue ich mich. Danke vielmals. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir die Karte rechtzeitig eingeschickt haben. Aber jetzt haben wir es geschafft.
Perfekt.
Übrigens, herzliche Gratulation. Auch unsere Gäste haben die Plakette in Gold gewonnen. Ja, können wir feiern heute.
Wie kriegt man das dann mitgeteilt? Per Brief oder Anruf?
Man muss das Meininger Sommelier-Abo haben. Das wird dann immer in dieser Zeitschrift ausgeschrieben. Dann kann man die Karte einschicken, also die Weinkarte. Und dann wird das von einer Jury, einer unparteiischen Jury, dann quasi ausgesucht, wer da die Plakette gewinnt und wer nicht. Das sind immer ein paar Betriebe. Aber dieses Jahr haben wir 80 Anmeldungen oder mehr. Und ich glaube, am Ende kriegen es dann 5 bis 10 oder mehr, keine Ahnung.
So und kriegt man dann einen Anruf oder eine E-Mail?
Ja,
oder?
Einen Anruf.
Einen Anruf?
Ein Anruf,
aha, ja. Das ist ja richtig.
Ob man Zeit hätte, auf die Weinbörse zu gehen. Ich glaube, wenn du nämlich Nein sagst, dann kriegst du einen anderen. Finde ich auch richtig. Muss man abholen.
Ja, geil. Ja.
Curly, ich glaube, wir haben genug geplaudert, oder? Was alles war.
Wir mal reinstarten mit dem Intro inklusive Fehler, dem berühmten Fehler.
Ja, selbstverständlich gibt es einen Fehler.
Mhm. Soll ich losballern, oder?
Ja, baller.
Heute gibt es einen Zweierbob, bei dem es nicht bergab, sondern seit Jahren steil bergauf geht. Oha. Und München seit Jahren zeigt, wie charaktervoller Weinhandel und charmante Gastronomie funktionieren. Mit Chris Bieber von Weinfuhrer kommt jemand, der aus einem Münchner Familienunternehmen stammt, das von Gerhard Bieber aufgebaut wurde. Näheres dazu in der Folge. Aber von Chris und Alex Bieber entscheidend weiterentwickelt wurde und erst mit starkem Fokus auf Österreich und Deutschland, später aber auch mit einer gezielten Erweiterung Richtung Frankreich. Weinfurore wurde von Meinigers Weinwirtschaft als Weinhändler des Jahres in der Kategorie österreichische und deutsche Weine ausgezeichnet. Oha, Kongratulation. Und mit Markus Hirschler haben wir jemand am Tisch, der gemeinsam mit Stefan Grabler das Walz in erstaunlich kurzer Zeit zu einer echten Top-Adresse der Münchner Weinszene und Kulinarik gemacht hat. 2025 kam dann mit dem Falco gleich das nächste Ausrufezeichen dazu. Eine Weinbar mit starkem Glasausschank und klarem Fokus auf Frankreich, Deutschland und Österreich. Unterstützt von Weinfurore. Sagen wir, wie es ist. Da sitzen heute zwei Jungs, die sehr genau wissen, wo man Geschmacksszene und Gastlichkeit zusammenbringt. Was sie miteinander zu tun haben und was sich in München gerade so tut, außer dass Bayern diese Saison irgendwie überraschend sympathisch wirkt, hört ihr heute mit Willi, Curly, Chris und Markus. Herzlich willkommen. Geiles Intro.
Hallihallo, danke. Hab heute ich geschrieben, nicht der Chatbot.
Echt?
Da schaust, gell?
Das klingt ein bisschen wie so ein Kinderbuch-mäßig. Das ist ganz geil,
ne? Ja. Tut mir leid.
Nee, im Positiven. Im Positiven.
Den so. Zuhörerinnen und Zuhörern entsprechend.
Nicht so.
Gern
so.
Mal ein Diss zu Beginn.
Nee, überhaupt nein, kein
schön, Diss. Dass ihr wieder da seid und zuhört, liebe Leute da draußen. Wir freuen uns.
So positiv und nice.
Ja, die Sonne scheint, mein Freund.
Okay, ich suche schon mal den Fehler. Also erstmal hallo, guten Tag. Ja, Bayern ist nicht sympathisch, immer noch nicht.
Na, tatsächlich, muss ich sagen. Bin ja, man kennt mich als nicht den größten Bayern-Sympathisant, aber ich muss sagen, in der Saison, Kompanie und so weiter, die sind echt sympathisch.
Ja, ich feiere den auch.
Muss ich echt sagen, die spielen einen sauguten Fußball und sind zum ersten Mal wirklich ansehnlich, ehrlich gesagt. Gestern gegen die Lives, hätte sogar höher ausgehen müssen, als dann 2-0 ganz am Ende. Aber gut. Wir lassen die Fußball-Thematik.
Ist so einfach.
Es ist sau einfach, Curly. So einfach war es noch nie. Sogar Johanna hier auf der Seite. Vielen Dank fürs Mischen heute wieder. Kennt den Fehler.
Ja, wenn es so einfach ist, ist es immer schwierig.
Wahrscheinlich. Das ist auch immer, glaube ich, schwierig, weil du konzentrierst dich ja mehr das richtig und rhythmisch zu lesen als auf den Inhalt. Ne?
Nee, ja, beides. Ich versuche schon beides gleichzeitig, aber. Fang mal an zu reden, ich muss das noch mal scannen.
Ja, ja, wir lösen es gleich, weil dann haben wir auch gleich was zu reden, weißt du?
Okay, löse es.
Ich lasse es auflösen. Bitte, Herr Hirschler, walten Sie Ihres Amtes.
Einen wunderschönen aus Berlin. Markus Hirschler spricht aus der Weinbar Garbo.
Wieso habt ihr alle so einen geilen...
Aus der Weinbar Garbo und nicht
so,
Falco.
Ach so, nicht Falco. Natürlich. Ach ja, okay, sorry.
Vielen Dank für den dritten Laden. Das wird dann...
Falco, aber geil.
Falco eigentlich. Heißen, ja. Nee, Spaß beiseite. Schön, dass wir da sein dürfen. Unsere Weinbar heißt Garbo, wie Greta Garbo. Falls dir das was sagt.
Ja, ja, klar.
Herr Tement.
Herr Tement. Ja.
Mit der Tement-Mütze hier vor mir. Ja, Chris, wollen Sie sich selbst vorstellen oder darf ich das übernehmen?
Selber. Ja, dann kann man die selber. Stimmen besser zuordnen.
Servus auch von mir. Ich bin der Chris.
Servus.
Freue mich wieder hier zu sein mit euch.
Und wir freuen uns, dass ihr da seid und so geiles Wetter mitgebracht habt aus Monaco.
Wir geben unser Bestes.
Aus Monaco.
Ich tatsächlich ist der Name der Weinbar Garbo, aber ist ein Falco-Song. Deswegen ist schon die Verbindung okay, ist okay, schon
wie
da.
Hart wollte mich irgendwie hier komplett das Gehirn zermachen, aber verstehe.
Ja, ich glaube, das schaffst du ganz erfolgreich selber. Ne?
Ja, okay, geil.
Greta Garbo, Falco, wir sind auf jeden Fall schon mal im guten Vibe, würde ich sagen.
Ja. Vor allem freut es mich, dass ihr beide schon zum zweiten Mal da seid, nur in einer anderen Konstellation. Kommt das nächste Mal dann der Vater mit dem Grabler? Aber wie?
Vielleicht, ja.
Vielleicht
ja.
Kommt der Alex auch mal endlich.
Ja, der mag nicht.
Das wäre wichtig.
Ja. Unser Geschäftspartner. Es ist so ein Mysterium eigentlich. Ja, ja.
Geheimnis
von Vielleicht gibt es ihn gar nicht. Nein, ich habe mittlerweile sogar schon kennengelernt. Herzliche Grüße, gehen raus. Wir haben gehabt in der Folge 104 die Weinbrüder mit Stefan Grabler und mit dir.
Die Weinbrüder.
Wir haben in der Folge 133 die Ösi Corleones mit Chris und seinem Vater. Man kann das wunderbar nachhören. Wir werden heute ein bisschen dran anknüpfen. Vielleicht haben wir ein bisschen eine Doppelung, aber wir versuchen das zu vermeiden. Weil wir schon beim Gabo angefangen haben. Wir haben gerade vorher geredet. Du hast jetzt zwei Kinder, zwei Lokale. Ich würde mir dann nur mehr einen Strick besorgen, glaube ich, wenn ich das alles managen müsste.
Vielen Dank.
Wie geht es euch seither?
Du, gut, tatsächlich. Ich habe mich ja lange dagegen gewehrt, gegen den zweiten Laden. Aber ich habe auch Geschäftspartner mit Stefan, Alex und Chris, die jetzt nicht gepusht haben, aber die natürlich Bock drauf hatten. Und jetzt im Nachhinein bin ich natürlich schlauer und umso happier, dass wir es gemacht haben. Vor bald ein Jahr, also im Ende Juni letzten Jahres haben wir aufgesperrt. Und du, es läuft super. Ich könnte natürlich immer mehr daheim sein, aber ich glaube, ich bin für einen selbstständigen Gastronomen mit zwei Läden relativ viel zu Hause. Da freut sich meine Frau, meine Kinder und ich natürlich. Bin aber dennoch auch genug in den Läden. Und es passt. Es muss ja für mich passen und das passt wunderbar soweit.
Super, du schaust doch fit aus. Sport und so läuft noch?
Haben wir auch schon vorher darüber gesprochen.
Ja, deswegen erwähne ich es nochmal,
weil wir haben
vorher heute schon zu viel besprochen.
Ja, weißt du? Du, sportmäßig war natürlich schon in der Vergangenheit mehr drinnen an Zeit und Sport, aber ich habe die Gymnastik für mich entdeckt.
10 Minuten Handgymnastik morgens oder wie?
Ich muss dich korrigieren. 2 Minuten. Nee, ich liebe Gymnastik in der Früh aufstehen, fit werden im Schädel, kurz am Balkon gehen, Espresso dazu und 10 Minuten Gymnastik.
Und da dann ist auch die Ähnlichkeit bin ich fit. Zu meinem Papa, weil der macht auch immer 10 Minuten Gymnastik in der Früh.
Aber was für Gymnastik dann? So Hampelmänner oder was macht man da so?
Du, ich kenne die Spezialausdrücke aus dem Yoga nicht. Aber
ach, das ist schon
ich,
so Yoga-mäßig.
So Yoga-Show, oder wie?
Ja, genau. In der Früh ganz entspannt, Musik an und ein bisschen Yoga machen. Meine Yoga kleine Tochter krabbelt am Boden rum und mein Sohn ist im Kindergarten. Meine Frau chillt dann vielleicht ein paar Minuten mal ihr Leben. Und dann mache ich Yoga-Gymnastik.
Yoga ist auf jeden Fall Endgegner. Ich habe es mal probiert und dachte, ich mache doch wieder lieber Liegestütze. Ist einfach.
Ja. mein Hund ist immer so lästig. Immer wenn ich mich hinsetze und so, in diesen, sagt man so, beim CrossFit Samson Stretch oder so, nicht? Was der für die Hüfte, wichtigste ist die Hüfte. Nicht? Die Hüfte muss weich sein wie Butter. Im Alter. Ja, wirklich, das geht alles. Die ganzen Kreuzschmerzen und so, ich sage dir das eine, das kommt alles aus der Hüfte eigentlich. Ne? Da glauben alle die Leute Ischias und so und geben wahnsinnig viel Geld aus für komische Therapien und so weiter. Ich glaube, das kommt alles aus der Hüfte. Hüfte muss butterweich sein. Ja, und dann kommt der Hund und macht einen besseren Downward Dog, als ich je kann. Der Dackel und plankt auch besser.
Ähnlich bei meiner Tochter, oder? Ja, am Boden. Die ist natürlich noch stretchy. Die ist 7 Monate alt. Und die kann sie natürlich verbirgen, wie es will. Und das schaffe ich mit meinen 35 Jahren einmal.
Geil.
Aber wenn man dann so einen Laden hat, der voll am Boom ist, wie kommt, also ich habe mich das schon öfter gefragt, auch jetzt in Berlin bei Gastronomen, wie kommt man dann auf die Idee, okay, ich mache jetzt noch einen zweiten, weil gefühlt der erste immer voll ist und man sagt, boah, man hat noch mehr Potenzial, oder wenn man einfach sagt, boah, ich brauche noch mehr Stress.
Bei uns war es eher so, dass wir schon sehr getrieben sind in uns selbst. Wir auch jetzt mit dem Walz, das Walz existiert jetzt bald seit 4 Jahren. Und ich kann voller Stolz sagen, dass wir sehr zufrieden sind und der Laden brummt weiterhin, ja. Oder mehr geht eigentlich nicht.
Ja.
Und dann irgendwann schläft natürlich der Tagesrhythmus ein, etc. Man muss aufpassen, dass man nicht betriebsblind wird.
Ja.
Und die Schädel rattern. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir noch machen? Es gibt, glaube ich, auch in München noch sehr viel, was es noch nicht gibt oder in dieser Form, wie wir es machen, noch nicht gibt. Und bei uns ist der Servicegedanke ganz weit oben. Und da gibt es in jeder Stadt natürlich auch viele Läden, die anders denken, wo die Küche vielleicht wichtiger ist. Bei uns ist beides gleich wichtig. Und wir haben zuvor schon erfolgreich eine Weinbar betrieben und haben gesagt, du, warum machen wir es nicht selbst? Und das war der Grund. Und damals,
wie davor schon eine Weinbar betrieben?
Vor dem Gasthaus Walz haben wir
eine
Weinbar betrieben, über 6 Jahre lang. Die war nicht unsere Weinbar, aber wir waren Betriebsleiter. Und wenn Stefan da wäre, würde er jetzt natürlich erzählen, er war mein Chef und das war damals auch richtig, weil er war Betriebsleiter und ich Stellvertreter. Grüße an dich, mein lieber Geschäftspartner und bester Grüße. Freund.
Wo ist er überhaupt?
Der ist heute im Walz.
Ach so. Also heute ist er Chef im Wald.
Der ist heute
der Chef, muss arbeiten.
Chef im Wald. Er war auch schon mal sein Chef und er ist jetzt gerade dort, um Chef sein.
Ja. Nee, und genau, deswegen haben wir gesagt, machen wir es selbst, machen wir es für uns besser und das haben wir jetzt gemacht.
Also sozusagen die ganze Erfahrung, die ihr gesammelt habt, jetzt in ein Projekt stecken und alles so zu machen, wie ihr es haben wollt.
Hat sich das, gab es da viele Gedanken, ob sich das kannibalisiert oder hat sich das von Beginn an befruchtet?
Unsere beiden Läden?
Ja.
Du, die Gedanken waren da. Wir hatten jetzt im Nachgang ein enormes Glück auch mit der Distanz. Also es sind laut Google Maps 5 Minuten, ich gehe es in 3. Sprich, wir können Gäste rüberschicken, wenn wir voll sind im Wald.
Ach, das ist möglich, dass das hin und
Ping-Pong. Ja, wenn wir im Gabo, wenn Gäste kommen, ich stehe im Gabo und das Gabo explodiert oder sie gehen nachher ins Walz, kommen zuerst ins Gabo oder sind im Walz und danach, wenn das zweite Sitting kommt, Beispiel, gehen sie danach ins Gabo und zimmern sich noch eine Flasche rein. Und das befruchtet sich selbst und mein Kopf oder unser Kopf, unsere Köpfe waren am Anfang sehr eingeschränkt und wir haben unbedingt überlegt, die Weinkarte muss anders sein. Aber es hat auch keinen Sinn gemacht, weil alles, was wir lieben, existierte auf der Walzkarte, fast alles. Und jetzt einfach nur was neu erfinden, damit es anders ist, das war Bullshit, der Gedanke. Natürlich, wir haben weiterhin viele Weingüter, die es im Gabo nicht gibt oder im Walz nicht gibt oder umgekehrt. Aber es kannibalisiert sich auf keinen Fall.
Also ihr habt verschiedene Weinkarten.
Wir haben unterschiedliche Weinkarten.
Unterschiedliche Weinkarten, aber es gibt auch Positionen, die es in beiden Läden gibt.
Auf jeden Fall einige.
Und sind die auch gleich kalkuliert?
Werbung.
So, liebe Leute, kurz mal die Gläser abstellen und Ohren gespitzt. Es gibt Big News. Es hat sich wieder was getan.
Wir droppen unser zweites Buch. Anleitung zum Weinsaufen Teil 2 Essen fassen. Die Fortsetzung, auf die euer Magen gewartet hat.
Im neuen Buch geht es um alles, was wirklich wichtig ist. Wein, Essen, Gastronomie und Genuss. Vergesst die eingestaubten Regeln wie Rot zu Rindfleisch, Weiß zu Fisch. Das war alles gestern. Wir klären jetzt, wie Pairings im echten Leben funktionieren. Von Curly's Crazy Kitchen über die Freundschaft bis zur Sterneküche und Barbecue ist alles dabei.
Oh yes. Es gibt easy Alltagsrezepte, zum Beispiel meinen Wurstsalat, starke Gastro-Gastauftritte von unseren Freunden und natürlich Willis legendäre Aromaräder. Was passt zu welchem Partysnack? Wir verraten es euch.
Aber jetzt kommt der wichtigste Punkt. Wir brauchen euch da draußen. Ihr könnt das Ding jetzt über Amazon vorbestellen. Und das ist kein bloßer Vorverkauf, das ist ein strategischer Move, bei dem ihr alle etwas abstauben könnt.
Schickt uns den Screenshot eurer Vorbestellbestätigung und wir senden euch per Instagram-DM unsere exklusiven Geheim-Pairing-Content zu. Pairings, die es so im Buch gar nicht gibt. On top. Win, 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 win.
Wenn ihr jetzt auf Amazon zuschlagt, rasiert ihr mit uns den Algorithmus und wir bringen die Anleitung zum Weinsaufen Teil 2 Essen fassen in absolut jeden Buchladen Deutschlands und Österreichs. Je mehr Vorbestellungen, desto mehr Präsenz für guten Geschmack. Wollt ihr uns dabei helfen?
Ich hoffe ja. Dann geht jetzt auf Amazon, sichert euch euer Exemplar von Anleitung zum Weinsaufen 2 Essen fassen und helft uns, die Regale zu stürmen. Wir freuen uns. Let's go, Oha!
Also bitte, bitte gebt Gas. Und jetzt weiter mit der Folge. Abfahrt, gehen wir.
Werbung Ende.
Teilweise ja.
Ne? Ja, ich finde es so. Interessant.
Ja. Teilweise so, teilweise so.
Okay.
Ja. Sowohl kommt natürlich auch darauf an, wie viel wir bekommen.
Ich kann mich ja noch erinnern, als wir zusammengesessen sind und ein bisschen über die Sperrstunde hinaus getrunken haben. Das war kurz vor Eröffnung tatsächlich im Gabo. Und da haben wir schon so diverse Fragen, also so im leichten Delirium philosophiert über verschiedene Szenen.
Ja, ja.
Und da war das, weil da hast du gesagt, na, das Weingut hat gar nichts in der Bar drin verloren und das muss alles so sein. Und da dachte ich, scheiße, die Jungs sind ein bisschen verkopft noch.
Ja, ja.
Und Thema, was mich sehr interessiert, macht ihr jetzt Reservierungen dort oder nicht?
Geil, geiler Punkt, das hätte ich auch angesprochen, weil das haben wir im Delirium noch besprochen.
Ja.
Die paar Sätze, die ich noch weiß. Und wir haben es umgesetzt, tatsächlich mit Reservierungen.
Feigling.
Ja. Du sagst Feigling, ich sag eher, wir wollen strukturierter und natürlich auch Gruppen die Möglichkeit geben, spontan zu kommen. Wären es vielleicht auch so, wir werden es nie wissen, aber du, wir fahren seit vielen Jahren sehr gut damit und fahren weiterhin gut damit. Und Okay. Wir haben weiterhin die Bar und den Hochtisch, den wir nicht reservieren, und schnappt es vorbei, auch spontan.
Also okay, es gibt sowohl als auch.
Man genau, kann
aber beides, immer am Platz, wenn man...
Die Tische hinten sind reservierbar. 3 bis 4 Mal am Abend und die Bar und der Hochtisch sind frei. Kannst spontan vorbeikommen.
Wie würdest du jetzt die 2 Läden für jemanden, der in keinem von beiden schon mal war, wie würdest du die in ein paar Sätzen gegenüberstellen? Was ist der große Unterschied oder was definiert die beiden Läden?
Ich fände, wenn wir meinen Geschäftspartner auch mal sprechen lassen würden.
Und klar, ja, natürlich.
Ich würde das gerne mal aus seiner Sicht hören, weil das finde ich interessanter als aus meiner.
Klar.
Ja, gerne.
Ihr könnt immer beide reden.
Also allgemein, auch wie es entstanden ist, noch ein Satz dazu. Es ist ja manchmal ist man auch nicht uneigennützig, sondern im Walz war es immer voll. Ich gehe gern spontan essen. Man hat keine Chance, einen Platz zu kriegen. Oh, auch wenn man mit drin steckt, kriegt man keinen Platz. Und dann war es schon so, also wenn wir noch was aufmachen, dann darf es nicht nur mit Reservierung funktionieren, sondern dann muss man auch einfach so hinlaufen können. Und für mich ist der große Unterschied, im Walz haben wir ein gehobenes Gasthaus, Fokus ist auf Essen, die Leute essen da im Normalfall, würde ich sagen, immer 3 Gänge. Es wird feinster Service gemacht, es wird vorgelegt, so richtig oldschool. Das ist deswegen auch personalintensiv, weil man sich die Gäste sollen umkümmert sein. Und es ist eine heimelige, gemütliche Atmosphäre, gerade dann mittags, samstags, sonntags, da krabbeln 4 Kinder rum und die Eltern trinken gleichzeitig Champagner. Und es ist hell und es ist freundlich, ich würde sagen, so ein bisschen schon noch familiär, gemütlich. Und das Walz war dann, das Gabo war dann quasi, sollte ein Gegenentwurf sein, es ist dunkel, es ist moderner, und du darfst dich da reinsetzen und einfach sitzen bleiben, solange du sitzen bleiben willst, und dir ganz locker ein Glas oder eine Flasche reinstellen. Ja? Und eben ohne Reservierung. Du läufst hin, es wird an jede Ecke einer hingbetoniert, das ist komplett wurscht. Überall, wenn du ein Glas auf dem Fenster stellen willst, dann stell dich hin, trink eine Flasche. Und dadurch ist es viel lebendiger und eine ganz andere Atmosphäre. Das ist so, eigentlich hat fast noch besser geklappt als gedacht, wie unterschiedlich der Vibe auch ist. Auch anderes Publikum, es gehen Leute in beide Läden, aber dann hast du schon, ins Walz gehst du mit den Schwiegereltern.
Ja.
Ja. Ins Wirtshaus, ja, und wenn du erstmal die kennenlernst oder sowas, ins Gabo gehst du halt mit Freundinnen und Freunden.
Und was gibt's im Gabo so auf der Speisekarte? So ungefähr, 1, 2
Schmankerl. Also wir sind unserem Thema treu geblieben. Wir wollten wieder österreichische Küche. Es soll schweinischer, es soll einfacher.
Schweinischer finde ich geil.
Wir beschreiben die Küche so, es ist einfach eine gute alte Schweineküche. Also es ist einfach Soul Food. Es ist Gebackenes mit dabei. Es gibt geil. Aufgeschnittene Schnitzel, Ketchup, Zitronen dazu. Es gibt einen unfassbar, ich würde niemals lecker sagen, aber der Deutsche würde es ihm beschreiben als einfach saftigen, leckeren Schinken-Käse-Toast.
Geil.
Aus meinem Mund, es tut mir leid.
Wenn sein Sohn so gut ist wie der in der Freundschaft.
Wenn sein Sohn lecker sagt, dann wird er sauer.
Die Toast-Challenge,
Kinder. Wir machen einen Toast-Pop-Up, ja.
Aber Toast ist echt was Unterschätztes. Ja.
Absolut, Digga. Ich hab 2 Jahre meines Lebens mit dem Sandwich-Toaster überlebt.
Ja. Was denkst du? Macht ihr euch da so Gedanken über Wein-Pairings oder ist das da komplett wurscht?
Auf keinen Fall. Ich muss dir auch ehrlich sagen, wir machen im Walz, machen uns natürlich Gedanken. Ja. Im Gabo ist es eher Fehlalarm.
Ja.
Da hau was in die Mitten, trink was dazu, Abfahrt.
Wir haben uns Gedanken gemacht im letzten Jahr.
Stimmt.
Also Terroir und Adiletten.
Ja.
Und es kommt jetzt ganz wilde Premiere. Einige wissen es schon, die anderen vielleicht noch nicht, aber wir bringen endlich unser zweites Buch raus. Die Anleitung zum Weinsaufen 2, Essen fassen. Genau, unter anderem mit richtig geilen Gastbeiträgen und Rezepten vom Shelley, vom Philipp Vogel, Mona Schrader und Toni Hohlfeld sind dabei aus dem Jante in Hannover, Sascha Stemberg, Nino und Cheyenne Ochsenknecht vom Kianinohof mit dem geilsten Grilltipps jetzt passend für den Sommer.
Und Curlys Wurstsalat ist auch dabei.
Curlys Wurstsalat, Baby, genau. Und ihr könnt uns einen riesen Gefallen tun. Bitte bestellt das Buch jetzt schon auf Amazon vor. Damit tut ihr uns was richtig, richtig Gutes. Ihr schickt uns dann einen Screenshot von der Vorbestellung und dann bekommt ihr noch extra geile Features und perfekte Pairings zu Döner, Burger, Pizza, Currywurst und Co.
Das wird wild auf jeden Fall.
Also Leute, klickt rein auf Amazon und bestellt die Anleitung zum Weinsaufen 2 Essen fassen.
Es sind noch viele Fotos drin.
Yep. Ein Bilderbuch zum Lesen. Wir fassen jetzt auch Essen, wir haben schon Pizza und ja, schauen, wie geil der erste Wein dazu passt. Wir haben nämlich hier, wir trinken schon die ganze Zeit und es ist unglaublich sympathisch, heute nur Rotwein. Rot, nicht rot-weiß-rot, so wie früher mal, Chris, gell? Ja. La Porte Saint-Jean, Le Bouche 2023, feinster Cabernet Franc aus der Loire. Und ich glaube, zur Salami-Pizza passt das ganz gut. Die Pizza ist auf jeden Fall interesting. Was ist das Besondere bei dem Wein? Ich finde das hervorragend. Frisch, super minzig, würzig. Also eigentlich alles, was Cabernet Franc so mitbringen soll.
Ja, genau. Also ein bisschen Bäuerlichkeit ist auch dabei.
Ja.
Deswegen haben wir es auch in die Karaffe gehauen, damit es Luft kriegt. Ich hatte beim letzten Besuch mit meinem Papa auch La Porte Saint-Jean dabei, 2012er, und da hatten wir es noch nicht im Sortiment.
Ah.
Jetzt habe ich den aktuellen,
kann mich erinnern, ja.
Ja, jetzt haben wir den aktuellen Jahrgang mitgebracht, weil wir es inzwischen bekommen haben, wo ich mich wirklich krass drüber freue. Weil es eben ein fantastisches, puristisches Weingut ist.
Und wie lief das? Habt ihr das über einen Händler bekommen oder seid ihr da direkt ans Weingut? Oder?
Direkt ans Weingut. Echt? Also auf Messen probiert, kennengelernt und dann ist es manchmal so, da wird man ein paar Mal abgelehnt. Nee, haben nix. Und das dauert dann ein paar Jahre und bei denen, die man unbedingt haben will, bleibt man auch dran. Und schreibt dann nochmal eine Mail, besucht sie nochmal auf einer Messe und dann irgendwann klappt es vielleicht, weil irgendwas
immer passiert. Noch wegen dem schlechten Französisch. Das haben wir ja in der ersten Folge besprochen, dass das schwierig war.
Frankreich ist nicht besser geworden. So ein Thema.
Habt ihr immer noch Beratung von der
Claudia,
ja. Also ist immer noch mit dabei als quasi Frankreich-Beraterin. Genau. Ja. Das ja damals übernommen. Wie läuft das mit den Franzosen? Sind die Leute, haben sie sich mittlerweile daran gewöhnt, dass ihr auch Frankreich-Händler seid oder werdet ihr international immer noch gesehen als klassischer Österreich-Händler?
Nee, das hat sich schon eigentlich relativ schnell, also das Frankreich-Thema funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Es sind dann schon, wir sind in der Nische, wir haben da, ist fast alles Natur, es sind dann Regionen wie die Loire, auch wenn wir es alle lieben, ist es dann schon mit Chenin Blanc und Cabernet Franc hast du dann, das sind fordernde Weine, die dann vielleicht nicht jeder trinkt, aber wir sind so super happy, also das funktioniert sehr
gut. Und ist da mehr B2B oder B2C?
Ungefähr halb.
Ah doch.
Ja. Bei Frankreich jetzt oder allgemein? Allgemein und bei Frankreich auch.
Also. Merkt ihr, um jetzt wieder die Gen Z ein bisschen mitzunehmen, dass ihr seit dem ja doch eher freakigen, aber sehr sauberen Frankreich-Sortiment ein bisschen mehr das jüngere Publikum ansprecht, wie mit den klassischen Österreichern?
Tatsächlich, also Naturwein ist schon so ein Thema, was die Jüngeren angesprochen hatte, muss man sagen. Ja, der große Hype ist vorbei. Das war aber vor allem eigentlich mit den österreichischen Natursachen. Das hat eigentlich wirklich was im Publikum verändert. Also von Preisinger, Muster und Co. Das war eigentlich vorher schon wichtig, dass da jüngere Herrschaften bei uns reinkommen und Lust auf Wein haben.
Was glaubst du, warum dieser, wie du sagst, Hype so ein bisschen vorbei ist von Naturwein, wie er jetzt vielleicht vor 3-4 Jahren am Start war?
Ja, ich glaube, das ist wie bei vielen Sachen, wenn es extrem schnell nach oben schießt, dann kann es halt auch wieder nach unten schießen. Und das ist, es hat dann quasi jeder angefangen, und zwar auch wenn ganz weit weg von biologischem Anbau oder sowas ist, hat jeder angefangen, einen naturtrüben Wein abzufüllen und den als Naturwein zu verkaufen. Und das ist halt, das nutzt sich dann halt auch ab, wenn es einfach als Marketing benutzt wird und nicht wirklich die Person dahinter steht. Und deswegen glaube ich, dass es quasi ein bisschen selbst verschuldet. Jeder wollte aufspringen und dann ist der Zug halt einfach abgebogen. Das würde ich sagen.
Ja, und das haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge, in der 133, ganz gut beschrieben, dass es schon so ist, dass sich die Qualitäten beider Lager ein bisschen angenähert haben. Nicht? Also so super freakige, stinkige Naturweinproduzenten sind sauberer geworden.
Ja.
Und ganz viele Konventionelle haben sich mal überlegt, okay, wie kann ich vielleicht ein bisschen nachhaltiger meinen Boden bewirtschaften und schauen, dass ich das Ökosystem komplett auseinanderficke, quasi, um anständigeren Wein dann auf Dauer hinzulegen. Und das hat sich schon sehr angenähert. Also ich finde es heute schwierig zu sagen, wer ist jetzt Bio, wer ist biodünn, wer ist noch konventionell irgendwie, weil schon sehr viel nachhaltiger arbeiten als früher. Und eben Naturwein, also ich glaube, das zählt man ja auch irgendwie als mehr oder weniger Naturwein gut.
Ich glaube, die Grenze ist halt mittlerweile einfach so fließend, genau, dass es wirklich schwierig ist.
Super ist. Ja, genau, ja, also vorher waren die Lager weit auseinander, ja, und nur Extreme quasi wurden irgendwie gesucht.
Es hat sich
gesucht
zu Beginn aufgestachelt, ja, aber dann so in Ruhe ein bisschen gelegt und angenähert, ja, eigentlich.
Ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem in der Freundschaft diesen Chenin Blanc da aus der Loire, von der Loire, oder?
Les Anglais hast du drauf.
Genau. Und das fand ich voll geil, aber ich habe das halt bestellt bei Shelly. Und dann habe ich es getrunken und so gesagt, ja, du hast ja gar nicht gesagt, dass es Naturwein ist, so mäßig, weil ich was anderes erwartet habe. Aber dann habe ich überlegt, das ist eigentlich will man das ja gar nicht wissen, so am Anfang, so, weil ich finde, so dieser Begriff beeinflusst einem dann schon doch manchmal noch, wenn man so denkt, boah, jetzt habe ich jetzt zwei Weine und der eine ist ein Naturwein, was auch immer das dann am Ende heißt. Dann würde man jetzt als klassischer Trinker vielleicht schon eher zu dem anderen tendieren, obwohl ich den halt mega gut fand. Aber das hätte meine Entscheidung schon beeinflusst, wenn Shelly jetzt gesagt hätte, ja, das ist übrigens schon Naturwein-Style. Ja. Weißt du, ich meine? Deshalb ist es ja eigentlich, glaube ich, für gerade Wirtshäuser oder Bars eigentlich cool, dass das so ein bisschen mehr verschmilzt, oder? Und man auch die Möglichkeit
hat. Ja, ich finde das auch ganz schlimm, wenn man auf Weinkarten das deklarieren muss. Eine, ja, Seite, ja, mit Naturwein oder...
Schrecklich, oder?
Oder dann ist noch schlimmer, Orangewein.
Das ist das Schlimmste. Ja,
das ist mit Abstand das Schlimmste.
Ja. Oder so eine kleine Orange daneben. Das geht gar nicht. Und man muss den Leuten auch mehr zutrauen. Und wir haben mittlerweile, da spreche ich von dir, Willi, und von uns, wir haben genug Selbstvertrauen. Wir haben geiles Zeug, Naturweine, glasweise. Da überlege ich nicht mal, ob ich das jetzt einer Oma einschenke, die bei uns mittags sitzt, weil man muss den Leuten auch was zutrauen. Und ja, ja, die sind so offen mittlerweile alle. Also das ist wirklich Vergangenheit.
Ja, und auch ein bisschen abholen, ne? Und Sachen halt zum Probieren geben, wo sie nicht damit rechnen. Weil viele haben ja jetzt immer noch, die waren einmal in Neukölln in irgendeiner schlechten Weinbar. Und dann hast du Aversion gegen Maus oder gegen sonst was. Und dann sagen die ganz einfach, ja nein, ich will sicher keine Natur, weil mir das mäuselt alles oder schmeckt alles schlecht.
Genau, das meine ich halt, ja.
Aber das ist halt, du musst
ja, die Leute dieses Wort so bei vielen Leuten halt so PTSD auslöst direkt. So, ah nein, das ist dieser eine Wein, der so gemäuselt,
ja,
hat.
Zumindest. Aber am Ende geht es halt immer um die Qualität. Und für die Qualität hier in dem Glas ist hervorragend.
Und was, Entschuldigung, dass ich nochmal eintreten muss, aber was ich immer so spannend finde und korrigiere mich, Chris, aber der Chris und ich habe das tatsächlich vor vielen Jahren durch Chris kennengelernt und wir trinken das gerne privat zusammen. Aber ich habe das Gefühl, die Leute haben noch nicht gecheckt, dass das gibt und wie gut das ist.
Es fliegt auf jeden Fall noch unterm Radar.
Ja. La Porte sont schön.
Ja. Ja. Ja.
Sieht man auch sehr selten. Also du wisst es jetzt nicht, ich habe das einmal mit dir getrunken, einmal dazwischen und jetzt wieder mit dir.
Aber wie viele Flaschen gibt es denn davon, dass man mal so einen Eindruck kriegt, wie groß?
Also insgesamt... Also die Cuvées sind sehr unterschiedlich, wie groß. Sie haben Chenin Blanc und Cabernet Franc sind die beiden Sorten, die sie machen. Und sie haben deutlich mehr Cabernet Franc. Also von so einem Wein gibt es dann schon 5000 Flaschen.
Okay, das ist schon nicht so viel.
Ja, es ist auch nicht Mikro. Also
ja, ja.
Und das ist dann eben auch schon eine Lage. Sie haben das, was wir das letzte Mal getrunken hatten, als ich da war, das war eben die Basis dann quasi. Sommelier Champigny. Also die machen schon ein paar Flaschen. Das kann man schon irgendwo finden und sehen. Aber es gab auch lang keinen Händler. Und
so richtig samtig im Mund, finde ich irgendwie. So
ja, das, es entwickelt sich auch schnell mit Luft. Also die Luft ist schon wichtig, das ist das, deswegen großes Glas und Karaffe. Aber es wird immer geschmeidiger. Und das Spannende ist eigentlich, also sie arbeiten biologisch im Weinberg, aber im Keller eigentlich relativ klassisch. Also das ist alles in Barrique ausgebaut und bei dem Wein ist es ein Drittel neues Holz. Aber man schmeckt halt null davon. Das finde ich eigentlich das Spannende. Ja, das ist alles geradlinig, das ist alles pur und schmeckt halt, wie es dann doch auch schmecken soll. Ja, mit diesem würzigen, kernigen Aromatik.
Zu der Pizza auch geil.
Zu der Pizza gut, ja. Und die Luft tut ihm sehr gut aus der Karaffe. Ich finde die Karaffen auch sehr schön. Das sind die neuen Verstölzler jetzt, oder?
Ich glaube, ja. Ich gehe mal schwer davon aus.
Ja, du kannst da gut mit dem Daumen unten reinfahren.
Das liebe ich. Super. Das habe ich gern.
Oder? Also ja. Du kriegst viel Luft. Das sieht jetzt so aus wie ein größerer Kegel, fast wie ein Schachbauer eigentlich. Ja. Aber es ist unten nicht so breit, dass du es nicht anfassen kannst.
Stölzler in der Building.
So eine lässige Ausbuchtung.
Wo sieht man schon
so
sexy aus.
Ich dachte erst schon, er hat sich ein anderes Glas reingeschlichen.
Da hat sich Stölzler wieder was Lustiges ausgedacht. Ja. Finde ich hervorragend. Und die Burgunderglasel passen auch perfekt für den
Mega. Neue. Ja. Du, das ist immer dieses Klischee zu Pizza, Pasta, jetzt irgendein Italiener saufen. Also wenn ich das im Glas habe, das Cabernet Franc, ich glaube, das wird von den drei Weinen jetzt wahrscheinlich am besten dazu passen.
Ich glaube auch, wegen der Würze und so. Wie geht es euch mit der Stilistik des Weins? Ist haben wir jetzt dort angekommen? Wir haben ja vor kurzem auf der Summa, da habe ich übrigens eure Mitarbeiterin kennengelernt. Herzliche Grüße. Wie war der Name nochmal?
Lena,
ja. Genau. Weil ich da gedroppt habe, dass ich alle Preise irgendwie bei Weinfurore hatte, ohne dass ich was zahlt gekriegt habe. Große Werbung auf der Summa. Nee, aber und da hatten wir ein Thema, wir nannten es Red Red Wine, Stay Close to Me und haben halt irgendwie ein Spektrum gezeigt von Rotweinen, die auch im Sommer sehr gut schmecken, wenn du sie kühlst. Jetzt keine super konzentrierten Weine, sondern einfach leichte, trinkige Weine. Das ist ja die so eine Kategorie dazwischen, ja. Also das hat schon Power, hat auch Gerbstoff, hat aber trotzdem eine unglaublich feine Saftigkeit. Voll und saftig. Mit der Würze, und das macht die ganze Sache richtig frisch. Kommt das am Publikum heutzutage schon richtig gut an oder wird immer noch viel konzentriert gefragt?
Nee, also das leichte, saftige und auch das Thema Temperatur bei Rotwein wird ja auch von euch, von den Wirten vor allem auch fleißig dran gearbeitet, dass die Leute merken, der Rotwein sollte vielleicht eher bei 15, 16 Grad im Glas landen als bei 23.
Der könnte sogar noch kühler sein für mich jetzt gerade ein bisschen.
Ja, wir hatten sie kurz im Kühlschrank, aber könnte noch ein bisschen kühler sogar sein. Ja?
Liegt vielleicht auch in deiner Körpertemperatur heute.
Warum? Weil ich so hot bin.
Disco-Fieber. Bist du ein Disco-Fieber heute?
Und nee, deswegen, das kommt gut an. Also ich glaube, es ist genau das Thema, was wir dann quasi eigentlich noch heute durchprobieren. Je nach Essen, aber auch nach Stimmung willst du halt was Unterschiedliches trinken. Und mal brauchst du was Schlankes, Feines und dann willst du halt schon mal, dass es richtig draufhaut. Ja? Und deswegen ist es wird lustigerweise, das Alkoholthema wird fast sogar unwichtiger wieder ein bisschen.
Ja, wenn es gut eingebaut ist, genau. Schaue ich gar nicht aufs Etikett. Ja. Nur wenn es mal brandig vorkommt hinten, dann schaue ich aufs Etikett. Aber wenn ich einen Wein trinke, mich interessiert es ja nicht, ob der was für Zahlen da am Etikett steht, sondern mich interessiert es, wie es am Gaumen tut. Ne?
Genau. Wir waren gestern im, wie hieß der Laden?
Pluto.
Im Pluto und der Simon kam dazu und der Simon und ich standen draußen.
Simon aka South Bay Baumgartner.
Ja, genau. Liebe Grüße und sorry für den Polnischen, den ich gemacht habe. Wir haben uns eine 21er Barbaresco Mondino von Pierre Busso reingezogen, zu zweit draußen. Wir haben am Winzer, der noch dabei war, einen Schluck gegeben. Sonst haben wir uns die wirklich so in, glaube ich, 24 Minuten reingezimmert. Und da merkst du halt, was Rot dann auch kann. Also das kann trinkig sein. Deswegen dieser Sommerwein immer und jeder hat sofort Weiß im Kopf, da bin ich raus. Also da denke ich anders.
Also er hat mir keinen Schluck abgegeben. Und kurz später hat er Polnischen gemacht. Ja, das ist,
boah, ich habe sie gezahlt.
Das ist mein Freund.
Ich habe sie gezahlt.
Ich wollte gerade sagen,
pünktlich, mein Trauzeug
pünktlich auch vor gewesen. Dem Zahlen nach Hause gegangen.
Ja. Das Essen habe ich nicht mehr gezahlt im Balkangrill, aber sonst habe ich alles gezahlt. Ja.
Balkangrill waren wir noch. Da würde das übrigens auch nicht schlecht dazu passen. Wenn du so ein bisschen ein würzigeres Fleisch hast, wird das gut unterstützen. Das
könnt ihr auch vorstellen. In unserem neuen Buch nachlesen.
So, wie heißt das dort? Gelgör gehe ich immer gerne. Ja. Ne? Auf eine Köfte. Zu einer Köfte. Da hast du auch so ein bisschen Minze und so, zeigt er. Also das wird gut funktionieren.
Wo waren wir? Wie heißt der Laden? Machst du das noch? Der Simon hat uns da hingeschleppt, aber es war überragend. Um 3 nach
Adana.
Adana,
ja. Adana Grill. Adana,
ein paar.
Ja. Das wäre eigentlich geil, wenn die ein bisschen Weinkarten hätten. Da könnte man mal gescheit eine Beratung machen. Consulting, Adana Grillhaus Wein.
Ja, wir waren aber so spät dran, so viel Durst hat man immer gehabt.
Ja, das
also,
kann
wir haben eher an einem Bier noch rumgezuzelt. Also
ja, da ist nicht viel passiert. Ihr spuckt ja auch nicht so gern aus, nicht? Beim Probieren. Wenn es nichts Schlechtes gibt. Ja, finde ich super. Wie war das, als ihr das Gabo gemacht habt oder aufgemacht habt, diesen Sprung gemacht habt, den zweiten Laden zu etablieren? Was waren die größten Hürden und worauf wart ihr perfekt vorbereitet und was ist komplett in die Hosen gegangen?
Eine exzellente Frage.
Danke.
Mach das beruflich. Ja, habe ich schon mitgekriegt. Ja. Hättest du mir vorher schicken können. Ja. ich glaube, die größte Herausforderung war dieses Mal nicht die Zeit wie im Walz. Im Walz hat man einfach Druck, wir müssen aufsperren, wir müssen Umsatz generieren, wir haben die ersten Löhne zu zahlen, wir müssen selbst Geld verdienen. Das hat man im Gabo Gott sei Dank nicht mehr, da war man ein bisschen entspannter, jetzt eine Woche früher oder später aufsperren, das war jetzt kein Drama. Anfangs natürlich Mitarbeiter finden. Ja. Wir hatten das große Glück, dass wir einen hervorragenden Mitarbeiter, den Robin Schmalz,
ja,
wie das Butterschmalz,
den liebe ich,
same, schon ein Jahr im eigenen Betrieb hatten, im Walz. Und wir haben uns zusammengesetzt, haben gesagt, du, Robin, wir würden gern einen zweiten Laden aufsperren. Und wir haben zwei hervorragende Sommeliers im Walz mit Charlotte und Robin. Und wir könnten uns vorstellen, dass wir mit dir das Gabo aufsperren. Wirst unser Gastgeber, Sommelier, kümmerst dich ums Team. Und er war Gott sei Dank im Boot und hat dann mit uns im Juni 25 das Gabo eröffnet. Also da war, glaube ich, die größte Herausforderung einfach Mitarbeiter finden. Das haben wir dann auch wieder gestemmt, aber da musste natürlich dann auch ein bisschen das Walz-Team mehr schuften, dass Stefan und ich die ersten Monate mehr drüben sind oder hauptsächlich drüben sein können. Und dann Step by Step haben wir ein fantastisches Team aufgebaut und sind jetzt vor allem abends nimmer regelmäßig drüben. Immer wieder mal am Wochenende.
Es ist ja super, ich habe nicht gewusst, dass das tatsächlich so nah ist, aber so kannst du einfach einmal umspringen. Aber
könnte man, so, machen wir jetzt nicht im Service, also es bricht sich irgendwer einen Haxen und man muss aushelfen, aber
okay. Sonst
steht das schon im Dienstplan zwei Wochen vorher drin. Stefan oder Markus sind da.
Krass, ihr macht Dienstpläne?
Immer professionell. Was? Nicht alle, aber wir, also im Walz vor allem, mache ich schon Dienstpläne.
Ja. Ja. Macht ihr das nicht, Willi?
Ja, oh ja, steht halt immer das Gleiche. Naja, ich habe drei Vollzeitmitarbeiter, die kommen Montag bis Freitag halt zur gleichen Zeit. Also die teilen sich das selber ein. Einer oder eine kommt immer ein bisschen später, nicht? Wegen Überstunden oder keine Ahnung.
Ja, du bist ja nicht so viel Leid, das kriegen wir nicht mehr hin. Da braucht schon jeder ein bisschen Struktur.
Das heißt doch so, okay, ja.
Mittlerweile ja,
Größe erreicht. Man muss auch sagen, die beiden lieben Struktur.
Ja,
Markus,
ja,
wie Stefan sind da
also
schon.
Also beim Stefan weiß ich es, wir kennen uns leider nicht so gut.
Der Stefan ist wahrscheinlich noch strukturierter. Dass ich jetzt heutzutage ein Notizbuch habe, das kann ich ihm verdanken und ich bin wirklich dankbar, weil ich vergesse keine Sachen mehr. Ich schreibe alles auf. Vielleicht kurz ein Reminder an meinen Geschäftspartner Chris, der das noch nicht so durchzieht wie ich. Das
geht beim Handy auch ganz gut. Gibt so eine Erinnerung.
Du, ich habe mal
Erinnerung.
Bei WhatsApp kann man sich selbst auch schreiben.
Ja.
Das habe ich mal ausprobiert, aber dann rutscht der Scheiß auch wieder
nach unten. Sie selbst heißt das dann in dem Fall.
Ja.
Schau mal mit ChatGPT, das ist voll.
Aber was war ein kompletter Reinfall? Wir waren kurz vorm kompletten Reinfall, da unser Schreiner, Schrägstrich, was auch immer der noch alles macht. Also
er macht alles.
Er macht alles, Kühltechnik etc.
Der MacGyver quasi.
Und unser,
schon wild, der Schreiner,
den Schombrea, den Schombrea, du warst noch nicht im Gabo, aber den Schombrea, den wir im Walz haben, haben wir nochmal vergrößert und nochmal edler gemacht.
Was ist nochmal ein Schombrea für andere Leute? Ein
Weinkühlschrank. Ja. In dem Fall wirklich maßgeschneidert für den Platz, den wir in beiden Läden haben.
Nice.
Und im Gabo bekommen wir da jetzt, glaube ich, über 1200 Flaschen rein.
Aber wie macht man das? Wie maßschneidert man sich einen Weinkühlschrank?
Du, ich schreibe dem Schreiner, Schrägstich, was auch immer er macht, die Maße, was wir uns vorstellen, wie tief, wie viele Flaschen rein sollen, welche Farbe, die Türen etc., wie viele Türen wir haben wollen. Und er sagt, ja, kriege ich hin oder nicht. Und
aber der baut einen Kühlschrank dann daraus?
Der baut in dem Fall ein, glaube ich, 50.000 Euro Kühlschrank
im Gabo. Der auch funktioniert.
Und der hervorragend funktioniert.
Krass,
und uns dort jeden Abend den Arsch rettet, weil wir nicht den Keller runterlaufen müssen.
Okay, das ist ein wilder Schreiner. Jetzt kommen wir auf den Punkt, was ist passiert?
Entschuldigung, wir haben mich verloren. Und Wir haben den ersten Abend aufgesperrt, ohne eine Kühlung zu haben. Sprich, wir haben den ganzen Scheiß nach oben getragen, den ganzen, die 1200 Flaschen in dem Fall an Weißwein, was wir im Keller hatten zu Start, haben wir hochgetragen. Dann haben uns die feinen Herren gesagt, es gibt keine Kühlung. Die Post hat es verkackt, aber ich glaube, sie haben es verkackt.
Sie haben es einfach 4 Wochen zu spät bestellt, das Teil. Ja. Das ist den ganzen,
und, ja, haben wir.
Kriegen wir hin, kriegen wir hin.
Machen wir übermorgen.
Dann haben wir den ganzen Scheiß wieder nach unten getragen, ins Kühlhaus, haben gehofft, dass das wieder kühl ist, bis wir aufsperren und haben dann den Eröffnungsabend, wo sie uns natürlich zerlegt haben, ohne Ende, haben wir dann so arbeiten müssen, aber das war jetzt der größte Reinfall, den wir hatten. Sonst würde mir jetzt nichts einfallen, oder? Bei dir, Chris?
Weil manchmal glaubt man ja, wenn man schon die Freundschaft ist jetzt, glaube ich, die dritte oder die vierte Party eröffnet hat und man glaubt dann so, Freunde, kann nichts passieren, weißt du, alles easy und dann passieren so Anfängerfehler, richtig beschissen, oder?
Ja, also...
Fällt dir was ein?
Nee, das war eigentlich das Dramatischste. Es sind halt viele Kleinigkeiten. Wenn du umbaust, es passiert halt ständig irgendwas, was nicht so sein soll. Und da muss man schon dahinter sein und allen auf die Finger schauen, sonst ist es schwierig.
Ja. Aber ich habe noch eine Story im Kopf wegen Freundschaftseröffnung.
Ja. Warte mal, ich dachte schon, der ist verstorben. Könnte ich bitte die Nummer haben von dem Tischler-Kühltechniker? Macht der was in Berlin?
Der macht alles.
Super, also, da müssen wir unbedingt Kontakt
austauschen. Das, was er macht, ist wirklich super. Aber er ist schon auf allen Hochzeiten unterwegs und deswegen zu erreichen nicht so leicht. Aber ja, den Job, den er macht, ist gut.
Gut, danke.
Gebe ich dir. Der Hinterleitner, Christoph, hat nochmal erzählt, zwecks chaotische Situationen. Ja, der Willi, da hat er die paar Freundschaft aufgespielt und eine Woche vorher hat er mir geschrieben, dass er keine Glaseln hat. Und dann haben wir am Stand der Peter Glaseln schicken müssen nach Berlin.
War das wirklich so?
Er hat es mir so erzählt und ich schätze ihn so ein, dass das wahr ist. Und, ja. Das ist ganz gut
nachgemacht. Nee, ich dachte jetzt nicht, dass die extra Gläser produzieren müssen wegen einer kleinen Weinbar in Berlin. Ich dachte, sowas hat man lagern und das geht ja in einer Woche. Ne?
Ich glaube, seit Corona haben die natürlich was auf Lager. Aber Corona war schon
eher schwierig. War schon mal eng, ne?
Da war eng, ja, das stimmt, kann man erinnern. Aber da hatten wir ja schon offen 1,5 Jahre, als Corona kam. Aber irgendwas war eng, ja. Also es waren bei uns viele enge Sachen.
Ja, bei uns waren schon auch viele enge
Sachen. Es ist ja auch super, wenn du auf so einer Bar bist und du bist ja dann, also jeder, der schon mal Haus gebaut hat oder bei einer Baustelle dabei war, der weiß das ja. Da ist man dann tatsächlich Bauleiter, weil du hast da einen Haufen Leute, die am Bau rumlaufen und vermeintlich Ahnung haben von dem, was sie tun. Die fragen dich aber die ganze Zeit. Und dann sage ich, Entschuldigung, ich bin Wirt, ich bin Sommelier. Und er fragt da, wo er jetzt die Kernbohrung durchführen soll, was um richtig was geht. So vom Keller, durch den Boden, was der so.
Durch den Bauch.
Ja, weiß ich nicht, da hast du einen Plan, da ist Anzeichen, da mach. Und er sagt, ja wirklich, weil da ist das so und da so. Also da kriegst du nochmal eine andere Dimension von Verantwortlichkeit, also Verantwortung. Und das war schon eine harte Zeit.
Der Stefan war Baumeister, weil das war gerade so die Zeit, wo meine, oder kurz vor der Geburt von meiner Tochter. Und Stefan war da hauptsächlich, oder ist hauptsächlich verantwortlich auch fürs Aufsperren vom Gabo oder bis dahin. Ja. Und der war mit den Biebers zusammen Baumeister und verantwortlich für quasi alles, alle Fragen von denen. Und die Biebers kann man natürlich, die kennen sich aus, der kann da jetzt sofort irgendwas zusammenbauen, der Chris. Ich habe halt zwei Linke in dem Fall und sie haben gesagt, du, die sind langsam, die müssen Gas geben. Sag ich, ja klar, aber ich kann selbst nicht. Also ich kann ihm natürlich sagen, sie sollen Gas geben, aber die werden nicht schneller machen, nur weil wir es sagen. Aber du sonst, glaube ich, wie du sagst, wir sind sehr strukturiert und wir haben schon den größten Teil unseres Lebens im Griff.
Super.
Apropos strukturiert.
Oh, Curly!
Was war das bitte?
Bist du deppert?
Was haben wir denn hier im Glas, wollte ich fragen?
Sehr strukturiert ist das. Das ist 2021 Blaufränkisch Weinberg von den Wachter Wieslers. Von den Wachters und Wiesler. Genau.
Sehr sympathisches Winzerpaar.
Ist kein Paar, sind Bruder und Schwester.
Ja, und es tut ja trotzdem ein Paar.
Im Südburgenland gibt es beides.
manchmal möchte man das erwarten. Nicht, aber
es sind trotzdem zwei Leute, okay, ein Duo halt.
Ja, genau.
Okay.
Let's call them a Duo.
Grüße gehen raus.
Ja, mag ich sehr gern.
Lieben wir,
ja. Ist wahrscheinlich eins der unterschätztesten Weingüter überhaupt.
Aber ist es noch so unterschätzt? Weil ich merke schon so, wir haben ja mittlerweile, ich glaube, so 130, 150, was auch immer, Blaufränkisch auf der Karten.
150?
Und Wachter ist dann natürlich...
Nehmen wir echt jetzt, 150 verschiedene Blaufränkisch.
Zum größten Teil mit dabei auch und wir haben eine geile Jahrgangstiefe und so, wenn ich mit Gästen über Blaufränkisch spreche, dann ist das eigentlich immer eine gesetzte Nummer. Ah, wach, da kenne ich eh. Also ich finde schon, ich glaube nicht, dass das noch unterschätzt ist.
Du darfst nicht vergessen, dass der Weißwurst-Äquator bei euch relativ...
Natürlich, ja.
Und München ist halt schon dem Österreicher viel näher oder auch der österreichischen Weinbranche. Deswegen gab es da, glaube ich, auch die frühesten irgendwie Weinhändler. In Berlin ist das noch nicht so. Also es ist immer noch... Ich wundere mich immer noch. Ich meine, seit 15 Jahren schreiben wir jetzt alle Blaufränkisch, Blaufränkisch. Aber ich finde, er ist immer noch nicht dort, wo er sein soll. Und ich finde auch die Wachters, bei mir ist es oft so eigentlich verkannt, weil ich mag den Stil unglaublich gerne, ich mag das leichte Reduktive, ich mag das sehr karge sehr gern. Weinberg ist jetzt aus Deutschützen, das ist eh nicht so karg, wie jetzt die Sachen vom Eisenberg, die sie haben. Ist eh ein bisschen softiger, aber es ist immer noch. Also
ja, das, wie du sagst, es ist immer noch. Also ich bin sehr happy mit der Entwicklung, die Blaufränkisch gemacht hat, vom Ansehen. Ja, ja. Aber es ist eigentlich immer noch stark unterschätzt.
Ja.
Weil was du da Preis-Leistung für Sachen kriegst und quasi vom Basiswein weg könntest du es 10 Jahre weglegen und es wird besser schmecken. Und dann hast du die absoluten Top-Sachen, die ganz große Weine sind und nur wenige Sorten können so gute Weine, auch ohne Holz, du brauchst nichts. Blaufränkisch wird den Boden zeigen und wird grandios schmecken. Deswegen finde ich eigentlich auch, es ist immer noch unterschätzt.
Wenn man stark jetzt 150 Blaufränkisch auf der Karte hat, würdest du sagen, dass es innerhalb von den 150 auch so eine richtige Kurve gibt, von leicht bis zu super, mehr die Bretter so innerhalb von Blaufränkisch so?
Definitiv.
Weil ich glaube, Blaufränkisch hat bei vielen Leuten, die es jetzt erst ein, zwei Mal getrunken haben, das ist dann meistens wahrscheinlich eher was Schwereres, schon eher so diesen, boah ja, das ist halt so ein schwerer, knalliger Rotwein, aber wenn du sagst 150, kann ich mir vorstellen, dann gibt es bestimmt auch andere Beispiele für, oder?
Du, wir haben von bis, also wir haben einen sehr eleganten Trinkwein, also wirklich mit bei 13 Grad, den kannst du wirklich gut reinstellen, vom Preisinger Klausi. Liebe Grüße, Klausi Mausi. Wir haben ultra feine Eleganz von Lutzmannsburg Alte Reben, Roland Willig, Weingut Moritz. Wir haben, wenn du es eher klassischer willst, im kleinen Holz Triebaumer mit 15 Jahre Reife für unter 100 Euro.
Okay.
Von bis. Und wir sind immer am Aufbauen und die Leute trinken uns das halt weg oft. Es ist schwierig, einfach mal eine Seite Triebaumer zu haben, weil die Leute trinken uns weg. Das sind wirklich Luxusprobleme. Aber deswegen sage ich, da hast du wahrscheinlich recht, die Nähe zu Österreich ist da und die Leute kommen zu uns und wissen Blaufränkisch.
Finde ich voll.
Also aber super, sowas zu hören, ist schon mal grandios. Mhm. Ne?
Man muss auch dazu sagen, dass Stefan und du eigentlich immer nur Rot trinken wollen. Und ihr probiert ja auch jedem Gast eine Rotweinflasche aufzuschwatzen.
Ja. Champagner aus roten Rebsorten und dann auch Blaufränkisch.
Genau. Champagner vorneweg darf noch sein und dann muss es eigentlich direkt rot werden. Ja. Und das ist schon auch ein Faktor. Das ist dann auch
natürlich.
Ihr habt viele Kunden, viele Gäste, die wiederkehren und die sind dann schon auch ein bisschen dahin quasi
getrimmt,
dass sie erzogen. Dann nicht Nein sagen, wenn ihr sagt, ja, das musst du trinken. Ja.
So für dich als halber Österreicher, geborener Deutscher, was macht die Faszination Österreich?
Geborener Deutscher.
Was passt denn dann, geborener Deutscher?
Klingt einfach, wenn du das sagst, klingt anders.
Ein bisschen abwertend, gell, hast du gesagt. Ich bin ja quasi, ich mache das jetzt dann bald 20 Jahre mit meinem Papa zusammen und deswegen bin ich ja quasi groß geworden mit den österreichischen Weinen. Und da ist dann, ich kann das ja gar nicht neutral beschreiben, weil viele Winzer sind enge Freunde und da ist es auf jeden Fall, ist man da parteiisch, weil es halt quasi ist es zum einen auch Heimat, Familie kommt daher und zum anderen ist es, wächst man mit den Winzern mit, also auch eben Klaus Preisinger, arbeiten seit 19 Jahren mit dem zusammen. Und die Entwicklung, die der durchgemacht hat, haben wir von ihm gelernt. Ja, er hat früher auch schwere, dicke Rotweine mit neuem Holz gemacht und wurde dann immer eleganter, hat auf Bio-Dünn umgestellt, andere Weine erzeugt, andere Weins, Stil irgendwie auch dann, und die ganzen Winzer haben ja uns mitgenommen. Wir lernen ja von den Winzern vor allem. Und dann checkt man halt viel mehr. Und deswegen ist es, also das ist die meine Weinheimat.
Ja. Ja. Und wenn du das jetzt so ein bisschen ausschmücken würdest in, was unterscheidet für die Österreich von der Qualität mit anderen? Keine Sorge, die Folge ist heute nicht von Austrian Wein gespannt. Ich möchte jetzt nur wissen, was...
Also beim Thema, also der Preis-Leistung ist eigentlich immer noch absolut grandios in Österreich.
Ja.
Und dann ist die Vielfalt genial. Deswegen du oder als Steirer, was es da alles gibt. Und dann geht es ins Burgenland, fährst um die Ecke. Und es gibt so viele verschiedene Sorten, so viele verschiedene Stile, was es tatsächlich manchmal ein bisschen schwieriger macht, ja, weil wenn du sagst, im Burgund gibt es nur zwei Sorten, ist voll easy zu vermarkten. In Österreich ist jedes Bundesland sehr unterschiedlich. Mhm. Ja. Und das macht aber wiederum die Faszination aus. Das kann man nicht über einen Kamm scheren, sondern da gibt es so viele Nuancen dazwischen und eben Rebsortenprägungen, dass das extrem spannend ist.
Ja, vielleicht, ich denke mir das oft jetzt so im Nachhinein, nachdem der ganze DRC-Debakel und alles so passiert ist, vielleicht will sich Österreich gar nicht in so ein Ding pressen lassen, weil es ja gar nicht so einfach geht.
Weil es keinen Sinn macht,
ja, wenn du so viele Sorten hast. Also es gibt so viel Verschiedenes und natürlich ist alles klein, aber du müsstest halt vielleicht mehr auf Qualität schauen, dass du sagst, okay, Österreich kann genau das, was du gesagt hast, Bingo-Bongo-Qualität nicht zu einem hohen Preis produzieren. Und vielleicht müsste sich da mal wer irgendwie Gedanken machen, wie kann ich das besser vermarkten, als immer die 7 Euro DAC-Grünen-Wörtliner, die mir noch Sauvignon schmecken, wegen Aromahefe. Ja. Weil das kann nicht Österreichs Zukunft sein, kann ich mir vorstellen.
Also bin ich ganz bei dir. Also dieses System, was da probiert wurde zu etablieren, das macht halt keinen Sinn. Das ist in anderen Ländern, wo es oft nur eine Rebsorte oder vielleicht zwei Rebsorten gibt in der Region, ja, easy. Aber in der Steiermark brauchst du nicht anfangen, da irgendwas auszuschließen.
Obwohl es in der Steiermark, finde ich, so fast noch am meisten Sinn macht, weil du hast die verschiedenen...
Einfach als Burgenland.
Ja, weil du hast die verschiedenen Orte. Also du hast als Leitsorten eh immer Sauvignon und Welschriesling. Dann gibt es ein bisschen Chardonnay. Und dann hast du die Dörfer, die wirklich verschieden schmecken, weil es verschiedene Bodenformationen haben. Also da, finde ich, macht sogar noch ein bisschen Sinn. Aber in ansonsten... Weiß ich nicht, gerade Burgenland, ich meine Zweigl. Nein, ist das ja DRC Zweigl. Also... Sorry.
Von Lieblingswillis.
Sorry. Aber ja, magst du was sagen?
Ja, von Willis Lieblingsrebsorte Zweigelt kommen wir jetzt zur ersten Lieblingskategorie. Und zwar würde ich von dir gerne dein Lieblingsbuch wissen, Willi.
Mein Lieblingsbuch.
Bist du verliebt in ihn?
Ein bisschen, ja.
Ja, ein bisschen.
Ja.
Bis gut, gell?
Ja.
Also mein Lieblingsbuch der Jugend, das habe ich bekommen vom Hans-Martin Gesellmann und war ein Solo-Album von Stuckrad Barre. Habe ich sehr gern gelesen.
Nice.
Ja. Und was noch sehr toll war, was ich im Urlaub jetzt schon dreimal gelesen habe, war Serotonin. Dreimal Serotonin von Michelle Holbeck.
Okay, nice.
Ja, ist gute, seichte, aber doch literarische Unterhaltung.
Und was lest ihr so, was ist euer Lieblingsbuch? Habt ihr ein Lieblingsbuch?
Also ich bin ein wirklich sehr guter Leser. Von Kinderbüchern.
Ja, geil, wichtig.
Seit dreieinhalb Jahren. Ja.
Geil.
Jetzt ist gerade Big in Game, Max geht in die Schule.
Ey, Kinderbücher schreiben ist gar nicht so einfach.
Und da bin ich wirklich, ich bin ein guter Vorleser, glaube ich. Selbst Bücher lesen. Lust, ja. Die Zeit, da nehme ich es mal gern für was anderes. Aber meinen Kindern vorlesen liebe ich.
Max geht zur Schule.
Max geht in die Schule.
Locken wir ein.
Tipptoy mit dem Tipptoy-Stift.
Horrorvorstellung. In die Schule gehen.
Das ist bei mir definitiv. Ja.
Was gibt es bei dir im Bücherschrank?
Tatsächlich lese ich eigentlich wirklich sehr gern. Ich schaffe es aber eigentlich fast nur im Urlaub. So, dass man wirklich so runterkommt und dann
ja,
100% Handy weg.
Ich bin ein reiner Urlaubsleser.
Ja, und dann ist es... Dann richtig die Bücher fressen quasi. Ich bin aber vor allem auch extrem gut darin, Titel von Büchern zu vergessen. Ja, deswegen, ich habe einen Lieblingsautor und mir fällt der Name aber nicht ein. Vielleicht kommt es noch, wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Easy, wie reicht es nach?
Aber deswegen vor allem einfach im Urlaub, das ist so das zum Runterkommen, Handy weglegen, kein Insta, keine E-Mails.
Ja, das ist auf jeden Fall rare.
Geil.
Ja, meins ist Teruan Adiletten, die Anleitung zum Weinsaufen 2 Essen fassen.
Ja, billige Überleitung.
Wirklich. Wäre cool gewesen, wenn du jetzt noch ein normales Buch genannt
hättest. Nein, kann ich
danach
nicht. Kann ich.
Sagen, okay, cool.
Nein, Lenny hat mich gezwungen. Ich wurde,
Suchst gerade so eine Heuschrecke drin rum.
Ja. Was habe ich gelesen? Dieses von Sebastian Fitzek, Achtnacht, fand ich ganz geil.
Ah. Deutscher Krimi.
Leicht, aber.
Lebt der in Berlin? Witzig. Ist das Fitzek?
Ich glaube schon.
Oder? Mittlerweile glaube ich. Ja, ich glaube, der geht doch immer nach Sylt. Der steht doch immer dann 4 Monate in Sylt, schreibt dann ein Buch.
Ja.
Kommt er wieder.
Dann geht's weiter. Trinkt große Weine.
Ein Buch, ein Jahr finanziert. Bitte, danke. Ja, aber jetzt geht's. Für alle da draußen, die ein Buch suchen und eine tolle Buchempfehlung, die Anleitung zum Weinsaufen 2.
Ihr könnt jetzt bei Amazon vorbestellen. Damit macht ihr uns einen Riesengefallen.
Ja. Und man kann heute noch was bestellen.
Exakt.
Das zahlt sich richtig aus. Nämlich dieses wunderbare Rotweinpackerl von Weinfurore, presented by Markus Hirschler auch. Und zwar ist da drin La Porte Saint-Germain, den wir gerade verkostet haben. Cabernet Franc Le Bouche 2023. Wachterwiesler Blaufränkisch Weinberg 2021. Und jetzt kommt noch gleich, und darauf freue ich mich schon sehr, weil ich es noch nie probiert habe, Camilla Scavino Barolo 2021 aus dem Piemont. Davon gibt es nur 100 Pakete. Das Besondere dieses Pakets ist, dass es La Porte Saint-Germain und Scavino exklusiv nur bei Furore gibt und den Cabernet Franc gibt es überhaupt nur in diesem Paket. Heißt, wer diesen Cabernet Franc auch verkosten möchte, kauft jetzt dieses Paket zum Spezialpreis von 105 statt 117 Euro. Und sackt noch einen gratis Gabo-Korkenzieher mit ein, damit man die Flaschen auch perfekt aufmachen kann, sehr weil man keinen Schraubverschluss dabei haben.
Wupp, wupp, wupp.
Genau, Versand kommt oben drauf, ist trotzdem ein Schnäppchen und sind Rotweine, die das ganze Jahr Spaß machen, nicht nur im Winter.
Digga, du hast ja diese Werbestimme am Start.
Habe ich?
Das ist ganz geil.
Finde ich gut. Ist das jetzt Scavino, Camilla Scavino, ist das Familie Scavino? Der Scavino?
Nein, andere Scavino.
Also auch nicht die Tochter oder der Cousin von Scavino.
Nein,
okay, hat nichts zu tun mit Scavino.
Nein.
Aber bin ich enttäuscht.
Du hast nur Blaufränkisch, oder? Das ist nur Blaufränkisch. Mhm. Chris, hau mal raus, um was geht's? Du weißt, ich bin eine riesengroße Bitch in Sachen Nebbiolo. Ich liebe es.
Du bist ja auch quasi schuld dran.
Mitunter.
Also wir haben Nebbiolo im Glas und weil wir mit Österreich angefangen, dann irgendwann kam, das war im Intro ja erklärt, kam Deutschland dazu, dann kam Frankreich dazu. Und wenn man mal so anfängt, die Länder so sich zu öffnen, dann passiert es halt irgendwann. Und seit Anfang des Jahres haben wir auch Barolo im Sortiment oder Piemont im Sortiment. Und da ist dann eben auch die Herren Hirschler und Grabler mitverantwortlich, weil sie mir, meinem Papa und auch um Alex ständig Nebbiolo eingeschenkt haben. Und man kriegt sie die ganze Zeit trinken, privat.
Piemont, nicht Nebbiolo,
aber
Piemont.
Ja, aber vor allem viel Nebbiolo. Mhm. Und zwar im Restaurant wie privat daheim trinken die beiden Jungs ja eigentlich nur Rotwein. Und so sind wir, haben uns da über die Jahre hingetrunken und dann irgendwann haben wir gesagt, jetzt fahren wir da mal hin, vielleicht macht es ja auch Sinn. Und wir waren absolut geflasht, weil die Region zum einen wunderschön, kulinarisch, grandios, also jeder bitte hinfahren, weil es so fantastisch ist. Und dann gibt es aber wahnsinnig viel zu entdecken. Und da waren wir wirklich extrem überrascht, wie jung und agil die Region eigentlich ist, obwohl sie so einen großen Namen hat und so bekannt ist. Und ja, da haben wir eben auch sowas wie Camilla Scavino entdeckt.
Schmeckt noch Sierra Lunga.
Ist tatsächlich halb-halb, also zwei Weinberge.
Okay.
Sie ist in Grinzane Cavour zu Hause.
Okay. Ja.
Und ungefähr halb-halb in dem Wein eine Parzelle aus Grinzane Cavour und dann eine höher gelegene Parzelle aus Sierra Lunga.
Das ist sehr, sehr cool, weil es ist lustig, wie Piemont die letzten Jahre, Jahrzehnte verändert hat. Also es gab ja immer das Lager der Traditionalisten und das Lager der Modernisten, aber gefühlt gibt es fast keine Modernisten mehr und die Leute werden länger wie traditioneller, feiner, heller,
wieder so fruchtiger, kirschiger. Aber am Gaumen ist das halt, das ist ein Gerbstoffgerät ohne Ende.
Aber verpackt.
Aber trotzdem hat es, genau, hat so Frucht, hat Softigkeit. Und das Schöne ist, dass man in der Stilistik auch wieder wirklich erkennen kann, und das ist ja das Tolle im Piemont, weil es ja geologisch schon sehr verschieden ist und verschiedene Toplagen anbietet, ja, die alle wirklich anders schmecken, dass du das mit so einer Stilistik einfach besser erkennen kannst, also die Herkunft wieder mehr im Vordergrund steht, als das zwischendurch bei den Modernisten nochmal war.
Also ich bin total, ich bin komplett im traditionellen Lager. Wir haben auch nur sowas, nur Traditionalisten eingekauft, weil das ist genau wie du sagst, es zeigt, und das ist das Spannende beim Nebbiolo, es zeigt den Boden unfassbar gut. Ja? Ja. Gehst du einen Hügel weiter, schmeckt komplett anders beim gleichen
Winzer. Und da hat man jetzt genau das, was wir vorher diskutiert haben, wegen Etikett und Alkohol. Das hat zwar 14,5 Alkohol, aber die schmeckst du überhaupt nicht. Ja. Ja. Das ist perfekt einbunden. Du merkst schon, dass das eine Kraft hat, ja, aber jetzt ohne irgendwie brandig zu wirken.
Was wäre für euch so jetzt für unsere Zuhörer und mich irgendwie so ein Nebbiolo Guide for Dummies, was ist so, also, worauf achte ich da, was, wie viel muss ich da ausgeben?
Wenn es teuer ist, ist gut.
Ja, okay. das wäre meine Anleitung, aber.
Ich würde mal anfangen vielleicht, und das trinke ich, das ist für mich so ein eigentlich perfekter Tageswein, an leicht gekühlten Dolcetto, aber, oder an Barbera, und Barbera neigt oft dazu, überreif zu werden und alkoholisch, also wirklich alkoholisch, aber die guten oder die richtigen Winzer, auch die wir auf der Karte haben und gern trinken, ein Barbera leicht gekühlt. Das hat Frucht, das hat wirklich eine Seidigkeit. Du musst nicht mal hoch, auch preislich zum Lange Nebbiolo, der im Prinzip abgestuft ist, oder die jüngeren Reben, was auch immer. Du musst nicht ins Barolo oder Barbaresco einen geilen Dolcetto Barbera aus dem Piemont für 10, 15 Euro, und das kann richtig Spaß machen schon.
Oder wie die Italiener immer sagen, ne? Dolcetto per sempre, also die per ganze sempre, Zeit.
Ja.
An Wochenenden Nebbiolo und an Feiertagen Barolo oder Barbaresco. Ne?
Ja.
Das ist so die Regel.
Das ist die Regel. Und so sollte das eigentlich öfter. So könnten wir das in Deutschland das auch machen, wenn es wirklich eine Qualitätspyramide gäbe und kein Qualitätszylinder.
Das ist eigentlich aber geil.
Einmal hingeschossen.
Die Pyramide ist doch eigentlich geil. Unter der Woche, Wochenende,
Feiertag. Da wird der Preis gleich wieder entzogen
vom VDP. Ist ja schon vergeben.
Also, haben wir schon gesagt.
Nein, aber ich glaube, da kann man auch offen und ehrlich drüber reden. Also, ist ja eh Blödsinn, was ich sage. Aber ein bisschen mehr Selbstvertrauen mit Ortswein und Gutswein und vielleicht und einfach eine Zurückhaltung, was GGs betrifft, ganz einfach. Und wirklich nur das Beste ins GG einpumpen und nicht immer sagen, kriegen wir doch noch ein bisschen mehr für den Liter und machen da noch ein paar mehr Flaschen. Das ist der falsche Weg, und das war auch der falsche Weg, lange Zeit. Und ja, ich wüsste jetzt nicht statistisch, wie es im Piemont aussieht. Also ich würde jetzt kein, weiß nicht, ja, wie da das Verhältnis ist zwischen, wahrscheinlich ist es genauso. Aber so sagen die Italiener halt. Und recht haben sie. Ne? Das sollte schon was Besonderes sein, an Barolo oder an Barbaresco.
Aber das ist voll geil, das System eigentlich. Unter der Woche, Wochenende, Feiertag.
Du warst noch nicht dort, oder, Kali?
Wo?
Im Piemont?
Nur mental.
Ja. Warst du schon mal in Turin, oder?
Ja.
Ja, dann warst du quasi...
Ja, in den also ich war noch nicht wirklich im Weinbereich unterwegs, sowieso, wo ich da war. Deshalb hatte ich das dann noch nicht so auf dem Schirm, in dieser Gegend zu sein. Aber ich finde eben, dass das schon wie jedes Land irgendwie auch so ein bisschen eine Eingewöhnungszeit bedarf, um sich ein bisschen orientieren zu können. Zum Beispiel jetzt das, was ihr gesagt habt, das hat mir zum Beispiel schon voll weitergeholfen mit den drei Abstufungen halt irgendwie. Ja. Da kann man irgendwie sich schon ein bisschen mehr auskennen, weil das ja schon nur im Nebbiolo diese Abstufung ist so. Und da gibt es ja im weiteren italienischen Wein noch mehr.
Das ist zum Beispiel auch ein Hack unseres neuen Buchs.
Exakt.
Weil da sind nicht nur hervorragende Rezepte drin, nein, ich habe auch die Weinbegleitung fürs ganze Buch gemacht. Und zusätzlich gibt es ein paar Lifehacks, wie man hervorragend trinkt, ohne sofort sich ein Loch ins Geldtaschel zu reißen.
Hätte ich mal vorher lesen sollen.
Ja. Und da habe ich schon anständig recherchiert. Ich glaube, das ist ganz gut.
Das ist schon richtig geil,
ein paar Hacks da reinzuhauen. Aber egal, ich finde das super. Ich finde das Backerler super. Und ich finde es mutig und geil von euch, einfach einmal ein Rotweinpaket hinzutuschen, weil es einfach ein Statement ist. Ich finde das super. Und das sind dann wirklich drei Rotweine, die kannst du im Sommer genauso trinken wie im Winter.
Aber trotzdem voll unterschiedlich auch. Das ist auch geil.
Ja, genau.
Ja, und alle drei schmecken so, blöd gesagt, wie sie schmecken sollen, die Sorten. Das ist ja auch
genau.
Das, ja, wo sie, wo die, wie die Herkunft ist und so schmeckt es. Und das ist eigentlich die, die Idee. Und wenn ich schon, wenn ich mit Markus hierher komme, dann muss halt Rotwein sein. Ja?
Cool. Kann man als kleiner Tipp, viel Luft brauchen die Weine. Also ich würde da jeden vielleicht so definitiv mindestens eine halbe Stunde dekantieren.
Cabernet Franc, Blaufränkisch, Nebbiolo. Sie. Und was würdet ihr jetzt sagen, wenn jetzt jemand zufällig zwei Pakete bestellt, was auch möglich ist, dann eins liegen lässt, wie lange kann man, würde man die jetzt liegen lassen können, wenn man eine trinkt, eine behält also, sozusagen?
Alles drei mindestens 20 Jahre. Mindestens.
Wow.
Ja, definitiv. Definitiv.
Krass. Meinst du jetzt, dass 20 Jahre besser wird oder dass 20 Jahre hält?
Hält. Hält.
10 Jahre besser.
Ich glaube auch.
Ja, ja.
Weil 21 ist auch super klarer, reduktiver Jahrgang jetzt vor Wachter Wiesler, das halt locker.
Das war ganz groß bei denen, fand ich.
Und das sind halt genial. Drei Rebsorten, mitunter die größten. Da fehlt vielleicht noch Syrah, für mich zumindest.
Pinot.
Ja, natürlich. Natürlich. Pinot Noir, aber.
Der halbe Weinkühler bei ihm ist voll mit Pinot.
Ja. Vergessen, Entschuldigung. Aber da zieht sich ein roter Faden durch, wenn ich die drei Flaschen sehe. Also die Weine haben Struktur, die haben Säure, die haben Lebendigkeit.
Und
die
sind rot.
Sie sind rot, danke Willi, es war mir nicht aufgefallen.
Hellrot.
Ja. Sie können jetzt getrunken werden in auch teilweise sehr strukturierten, kühlen Jahrgängen, aber auch in 20 Jahren oder in 10 Jahren mit dem Höhepunkt wahrscheinlich. Und das sind einfach Qualitätsweine für 105 Euronen. Also
alle drei zusammen.
Ich muss wirklich sagen, du bist selber schuld, wenn du es nicht bestellst. Bist der Todel.
Ja, Leute, mach den Schnapp.
Es ist wirklich ein Schnapper.
Aber zu dem Gleichtrinken ist auch das genau das Thema. Und ich finde immer noch, dass deswegen auch ein Rotweinpaket, die Leute haben manchmal Angst, ah, Rotwein, das muss ich weglegen, das kann ich den Jungen nicht trinken.
Ich krieg Kopfweh bei Rotwein.
Und das ist, genau, und das ist ganz, also kann schon so sein, es gibt genau genug Rotweine, die man vielleicht weglegt und dann ganz vergisst, aber sowas, das ist wirklich jung trinkbar. Und das ist eigentlich, das finde ich immer, das zeichnet auch große Weine aus, dass du es nicht sagst, ja, jetzt 10 Jahre kann man es nicht trinken, sondern es muss zu jedem, in jeder Phase eigentlich Spaß machen, wenn es groß ist.
Obwohl es, sage ich auch immer, obwohl es nicht immer stimmt. Manche Weine machen schon zu. So.
Nach 5 Jahren mal, ja.
Es gibt Phasen natürlich.
Ja, genau. Ja.
Aber so.
Aber eigentlich sollte ich performen.
Ja. Ja, wenn wir jetzt hier schon bei diesen wunderbaren drei Weinen sind, kommen wir doch zur Lieblingsweinkategorie. Was habt ihr denn für einen Wein in der letzten Woche getrunken, wo ihr unseren Hörer, den ihr unseren Hörern nicht vorenthalten wollt, weil er euch so geflasht oder in Erinnerung geblieben ist? Krass, ich lasse halt einfach werben weg.
Du, ich bin tatsächlich, hat man das Thema auch vorher, Willi trinkt zweimal in der Woche nichts, ich trinke zweimal in der Woche, also genau umgekehrt.
Das ist die gesündere Alternative auf jeden
Fall. Ich bin ein...
Das ist eigentlich ein geiler Mallorca-Song, sorry.
Ich bin ein riesen großer Syrah-Fan, deswegen habe ich Pinot vergessen, weil Syrah steht in dem Fall für mich über Pinot. Ja. Und ich hatte einen 2018er Cornas von Thierry Almond, Renard, die Lage. Und das ist, und auch da haben wir das Thema wieder: Alkohol, 14,5 Alkohol in dem Jahr. Und das läuft die Kehle runter, unfassbar. Das war mein Weinmoment der letzten Woche.
Geil. Und wo bewegt man sich da so preismäßig ungefähr?
Du, Thierry Almond ist ab Hof schon ziemlich teuer, wenn du es überhaupt bekommen würdest. Mittlerweile haben wir ein paar gute Connections in Deutschland, wo wir das auch beziehen können, die wenigen Flaschen, die wir bekommen. Aber so
schon eher rare.
Schon eher so im, ja,
ist 200 Euro. Ist für dich, Curly. 200
Euro. Viel und ist teuer.
Ja. Aber gut, das sind jetzt keine Flaschen, die ich aufreiße, einfach zum Spaß, wenn ich schon besoffen bin. Das wird schon aufgemacht zu Hause und einfach Luft gegeben, ja, und dann genossen.
Ja, richtig so. Was war es denn beim Willi?
Voll geil, das Cabrino. Das schmeckt mir richtig gut.
Das freut mich. Ja, schön,
bei mir war es große Überraschung.
Ist jetzt etwa auf Wien, oder?
Große Überraschung. Ich hatte einen wunderschönen Abend mit liebsten Sommelier-Kolleginnen und Kollegen im Das Schrei in Salzburg.
Überragender Laden überhaupt. Wir waren erst
Alter, zwei Wochen oder? Dort. Ich habe mir zuerst gedacht, Alter, ich will sowas jetzt gar nicht. Carte Blanche Menü und wieder Laubsäge arbeiten und so. Und dann war ein Gang besser wie der andere. Ja. Das war großartig. Ja. Die Weinkarten super, lässiges Ambiente.
Geiler Laden, wirklich.
Und da haben wir ein bisschen Gas gegeben, die Somalia und ich. Und es war am Ende ein 16er Güterweg Bodegraben vom Colfog.
Oh, fein. Ja, ja,
ja. Wieder mal Colfog. Und wir haben viel gut. Wir haben einen 17er Massene getrunken von Morté. Wir hatten einen sehr guten Jean-Michel Stéphane, obwohl man das oft nicht so schmeckt, weil es ein bisschen grün ist. Mhm. Aber die Flaschen war perfekt. Fletcher Barbaresco haben wir gehabt, der auch sehr gut
war. Fletcher ist gut, haben wir auch getrunken, wenn wir dort waren. Ja.
Fingers crossed gab es, gell, ein bisschen.
Für dich?
Ja, genau, hat der Kollege mitgenommen, der Canaroli, herzliche Grüße. Aber mich hat am meisten überzeugt mit der Blaufränkisch, mit der Reife und alles. Also, und dann wieder das Aspekt, der, ich glaube, das war mit Abstand der billigste Rotwein, den wir gehabt haben. Und cool. Das steht halt
sehr
dann
gut.
Da
sehr gut.
Und das Bingo.
Bei dir, mein lieber jung gebackener Vater?
Das ist, muss ich dann leider Weißwein, einen Weißwein
wieso nennen. Wieso leider?
Ja, das ist ja im Thema. Nee, alles gut. Gestern Abend waren wir im Pluto und hatten gute Flaschen mitgebracht und haben ausgeschenkt. Und da war Tony Bonnard, Sauvignon Le Chassin 2020.
Le Gay?
Ja.
Shadow Gay, hast du den bei ihm.
Gibt's auch einen, ja. Gibt's auch einen.
Shadow Gay.
Und er wird immer mal wieder gebasht, dass es halt nicht so ist wie das von seinem Papa, aber das, also.
Es ist schrecklich, die Beziehung zwischen Vater und Sohn leider, nicht?
Ja, ja, die verstehen sich nicht. Das, ja. ist,
das wird dann nichts mehr. Obwohl der Vater der geilste Affe ist, mit dem habe ich schon Gitarre gespielt. Es ist ein geiler Affe, also das verstehe ich nicht, aber das versteht wahrscheinlich der Sohn besser.
Ja, ja. Eben, da stecken wir jetzt nicht drin, ja. Um das zu urteilen, würde ich mal sagen. Aber das war absolut grandios.
Ist das jetzt trinkbar, Tony Bonner? Habt ihr das?
Ja.
Ah, cool, müssen wir wieder mal probieren.
Ja,
ja, schade.
Rot wird dir nicht schmecken, das ist ein bisschen zu wild. Aber weiß, absolut grandios, 20er, Sauvignon Le Chassin, ganz bester Wein des ganzen Abends und wir hatten einiges an Ganvar und sonst was offen. Also,
oh, wow, cool, ja. Nachprobieren.
Ich bin heute im italienischen Thema.
Oh.
Und zwar Dagromis Barolo 2019 von Gaia. War ganz neu.
Wo ist denn? Geben.
In meinem neuen Lieblingsitaliener.
Ja.
Jetzt muss ich aber was umsonst kriegen, bald. Amano am Straußberg. Ach, sofort wieder, gell?
Da Gromis habe ich Ewigkeiten nicht mehr getrunken.
Was hast du bezahlt?
Boah, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich
tippe mal auf zu viel.
Bestimmt. Also bestimmt. Wir biepen das jetzt einfach mal raus. Ich glaube so.
Puh. Du bist ein entspannter Fuchs für das, dass du eigentlich. Selbst sagst du, hast keinen Plan von Wein, dass du so viel ausgibst für Wein?
Den du noch kennst.
Ja, ich muss ja was probieren.
Ja.
Oder war das jetzt viel zu viel?
Du als Produzent, wenn man so viel verdient.
Eigentlich ist in der Gastronomie wahrscheinlich gar nicht so viel zu viel. Also ich weiß ja das nicht, was der Gromis kostet, aber wenn du im Moment schaust,
2019.
Der normale Barbaresco geht, glaube ich, für die Gastronomie im Moment los bei 200 oder
ja,
so.
Ja, okay.
Ich meine,
Geier
ist halt teuer.
Aber was man sagen muss, Geier ist ja wirklich gut.
Ich fand es auch richtig gut.
Ich habe tatsächlich davon 3 Jahre bestellt, also für zu Hause, um es mal wieder zu probieren, weil, weil man muss halt auch checken, was die anderen so machen.
Aber deswegen. Sag mal, war das jetzt zu überkrass wie zu teuer oder halt ein bisschen
nee,
zu teuer?
Ich glaube, das ist okay. Also generell ist Gaia halt schweineteuer.
Ja, ja, voll. Aber das ist ja jetzt auch nicht der Big Boy
von auch Gaia. Wir Arbeit geleistet und so. Und ja, und solange es ausverkauft sind, ist das auch alles okay. Aber mittlerweile ist es in der Gastronomie schwer, weil jetzt hast du einen normalen Barbaresco, dann gibt es noch San Lorenzo und Tildin und alles, was man eigentlich haben möchte. Und das ist halt fast unkalkulierbar
geworden. Habt ihr das auf der Karte, oder?
Leider nicht. Den normalen Barbaresco müssen wir jetzt schauen. Und wir sind jetzt gerade dabei, ein bisschen was aufzustellen, weil ich die Geier auch ewig kenne und mit der ewig eine Gaude habe, immer beim Mund 10. Aber, und ich hoffe, das passt auch einmal mit dem Podcast mit dir, versprochen hat es mir. Aber das ist es halt nicht. Also du musst da wirklich, das reißt da schon ein Loch wieder in die Liquidität, wenn du sagst, okay, jetzt 6 Barbaresco, 3 Tildin, 3 Lorenzo, da bist ein paar Tausender los für.
Ja, und dann, das Problem ist ja dann auch, das wird ja auch nicht am nächsten Tag gleich getrunken.
Das ist ja das, ne? Also wenn es getrunken wird, dann scheppert es natürlich, dann ist super, aber es ist halt nicht so. Und vor allem, du willst das eigentlich gar nicht, weil das braucht ja auch Zeit. Also das ist wirklich Wein, der jetzt Zeit braucht. Und ja.
Naja, würde ich gerne mal mit dir einen trinken, ja, wenn du jetzt ein bisschen was daheim hast.
Ja.
Er hat genickt, danke. Sollen wir mal ins blinde Game einsteigen?
Wow. Also, ich würde sagen, dass du mir aus unserer letzten Folge 104 noch eine Flasche schuldig bist. Ich hoffe mal, die ist heute dabei. Ne? Das war aus dem Grund, weil wir uns gestritten haben, wie man Comte Vogue ausspricht. Oder Comte Vogue. Und du hast gesagt, Comte Vogue. Ich habe gesagt, Comte Vogue. Deshalb war ich näher dran und bilde mir ein, dass man eine schulzt.
Wie spricht man es denn aus?
Aber egal. Das werden wir schon hinkriegen.
Aber egal. Nein, du hast mich auf ein wunderbare Dings eingeladen, als ja, ich da Vogue. Bald war. Ja.
Wie spricht man es denn richtig aus?
Vogue. Okay. Aber wenn hinten so ein. Also die
Punkte über ein U.
Die Punkte auf dem U, genau, ist dann ein U und ein Akzent auf dem E ganz hinten ist dann das E. Also Vogue.
Vogue.
Der Farbe nachzuurteilen ist es genau das. Ja,
ja ist ja egal. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe noch, was ich lustig fand, hast du bei der letzten Folge, Chris, eigentlich noch deinen Afro-Kopf?
Ja.
Schon, gell?
Afro will ich nicht nennen, aber
so die Länge,
aus der Lockenkopf.
Weil es war da nämlich lustig, dein Vater hat ja einen Bierdeckel mitgehabt. Ja, das hat wirklich komisch ausgeschaut. Dein Vater
Käfer im Horror.
Hat diesen Bierdeckel mitgehabt, wo er sein Bild drauf hatte mit der Brille. Und ich habe gesagt, der schaut aus wie Georg Danzer. Und dann haben wir kurz diese Haarthematik gehabt, weil du gesagt hast, das warst du und jetzt sitzt du so da mit den Haaren. Jetzt hast du die gleiche Frisur wie der Vater mittlerweile.
Ja, ja.
Ich habe gesagt, ich prophezei, dass es nicht mehr lang dauert, wenn man den Bierdeckel sieht.
Ja.
Steht aber hervorragend.
Dankeschön. Das war quasi das letzte Hurra damals. Einmal noch lang wachsen lassen, bevor sie ausfallen. Dann habe ich aber auch realisiert, dass es hoffnungslos ist und ich den Kampf verlieren werde und abrasiert.
Also wirklich die größten Respekt vor deiner Frau, dass sie dich damals genommen hat mit dieser fucking Frisur.
Hey, jetzt war das schon.
Und sorry für das fucking, aber die Frisur war wirklich einfach nur scheiße.
Ja, das war schon eine Hürde.
Er hat einen guten Schmäh.
Hat passt. Ja.
Okay, das ist jetzt blind hier, ne? Für alle Zuhörer, wir haben jetzt hier was blind eingeschenkt bekommen.
Geht auch nicht darum, irgendwen jetzt zu bashen oder zu irgendwie bloßzustellen. Blind verkosten macht einfach Spaß. Wir haben zwar gute Flaschen mit. Chris weiß nicht, was ich mit habe und umgekehrt weiß ich es auch nicht, was er mit hat.
Und wir wissen beide nicht, was er mit hat. Okay, wie machen wir Land da, bla bla bla, oder wie? Wie ist der Modus? Direkt Name und ja.
Es ist heute natürlich wieder so, nachdem wir jetzt das Sommelier-Battle versaut haben, komme ich hierher und denke mir, es wird schon besser gehen beim Blindverkosten. Aber beim Blindverkosten kann man wirklich weiternehmen sein, gell? Das ist so. Übrigens, Shoutouts zu meinem einzigen Real-Blindverkoster, Moritz Huth. Mit dem wollen wir bald einen Podcast aufnehmen. Ja. Ganz toller Typ. Moritz Huth aus Wien.
Okay,
oder zur Beisel und war auch bei Transgourmet und so weiter und ist der erste und einzige blinde Sommelier Österreichs und ist wirklich mega talentiert und hat einen besten Schmäh auf Instagram. Also bitte folgt Moritz Huth auf Instagram, der das ist schon geil, so lustig. Ich mag den Hund so gern.
Welches ist die Flasche nochmal?
Have you got a guess, Curly? Huh? Have you got a guess? Man kann ja mal beschreiben. Der Wein ist rot, ja. Der Wein ist nicht ganz dunkel, aber auch nicht ganz hell. Hat leichte Braunreflexe.
Ein bisschen trüb auch, oder?
Was natürlich so auf ein bisschen ein höheres Alter vielleicht schließen lassen würde. In der Nase ist er sauber. Ein bisschen likörig zu Beginn. Also er hat so ein bisschen
Lakritze.
Ja, Lakritze, dann ein bisschen so slightly Rundtopf.
Ja, rosinenmäßig am Start. Ist
schon reif.
Also es ist reif, ja genau, es hat Reife. Es hat aber auch eine Tiefe, es wirkt sehr komplex oder Tiefe.
Ich sage, es ist was von der Loire.
Mhm. Warum sagst du das?
Weil es mich irgendwie so ein bisschen an andere Sachen, die ich schon von der Loire getrunken habe, erinnert in ein bisschen mehr naturig, sag ich jetzt mal. Aber so die Basic-Sachen, die Basic-Noten finde ich irgendwie passen für mich da so ein bisschen dazu.
Meinst du reifer Cabernet Franc? in dem Fall jetzt.
Ja,
ich könnte aber, mich mit dem Gedanken
ja, anfreunden. Aber ein bisschen, gesagt. Aber sehr ohne Eingriffe hergestellt mäßig so. Also so ein bisschen rustikaler mäßig.
Ja, es ist rustikal, aber es hat trotzdem ganz feinen Gerbstoff. Also es ist nicht grob, sondern und wenn es Loire ist, bin ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt so ein klassischer Chinon oder so Myrbardie ist. Da gibt es diese elegantere Appellation, Bourgueil war das, ne? Das sind immer ein bisschen feiner als jetzt Chinon und Saumur. Kann jetzt auch sein, dass man mich schlagen muss, aber finde ich nicht. Erinnert immer ein bisschen mehr an Burgund fast. Finde ich feiner. Aber mir hat ehrlich gesagt, ein bisschen zu wenig Säure, das jetzt. Also, entweder ja, aus einem warmen Jahr.
Ich finde schon, dass. Also, sure. Bei der Nase habe ich sofort an was Südliches gedacht, was so dieses. Eben dieses
ich auch, ich dachte.
Aber die Säure ist schon da. Das ist, hat schon Zug und Straight.
Und je südlicher, desto weniger Säure, würdest du sagen?
Ja. Kommt drauf an. Also, aber tendenziell ja. Also die Nase hat mich zuerst tatsächlich schon so ein bisschen.
Aber das Gerbstoff ist, und du hast da Würze. Und du hast das ja. Leckwitzige.
Aber schmeckt es euch, das Wichtigste?
Ja.
Das ist super, ja, weil es extrem saftig ist und so. Ja.
Also so ein Rotwein, den ich jetzt.
Also wir
du
einigen.
Hast, du hast mal was gesagt, nicht dass ich. Dann, du hast mal was gesagt, was du mitnehmen willst. Ist es das? Also du hast einen Wein nur genannt. Hm. Oder ist es was anderes? Nicht, dass ich es dann doch weiß.
Ich nehme ja nichts mit, was ich. Gesagt
das okay. War eine Finte.
Okay. Also, wir würden jetzt sagen, wir einigen uns auf Cabernet Franc.
Ja, wir sagen.
Ich höre halt das erste Mal auf dich bei einer Blindverkaufung. Ja.
Extra Mal gehen wir
keinen. Aber wo wärst du sonst? Nördliche Rhone?
Naja, sonst wäre ich tatsächlich eher in die südliche sogar gegangen, aber dafür ist es zu frisch und da passt der Gerbstoff auch nicht. Österreich ist sicher nicht. Dafür ist es zu wild, zu ledrig. Nein, für Nebbiolo. Ist es mir dann doch wieder zu ach. Kräuterig und zu softig. Also Nebbiolo hätte ich nicht. Mhm. Und im Alkohol ist das nicht so, ich glaube, das Niedrige. Ne? Das hat, glaube ich, maximal 13, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Und dann wären wir eben an der Loire. Ne? Und dann wären wir beim Alter von, was haben wir jetzt, 26, warmes Jahr.
10 Jahre muss schon.
15, 12, 9.
12.
In der... In der Gegend. Und dann ist es aber nicht, das ist jetzt nicht so ein, das ist nicht so ein Clos Rochard. Clos Rochard wäre irgendwie, wie soll ich
bäuerlicher.
Sagen, quietschiger. Ja,
das ist bäuerlicher oder Clos
Rochard? Nee, Clos Rochard wäre für mich bäuerlicher.
Ja, und das wäre
ein bisschen ist super fein.
Das ist ganz fein.
Also, ich will die Zuschauer nicht zu lange hinhalten.
Ja.
Soll ich auflösen?
Ja.
Ach, ich glaube fast nicht.
Also... Chapeau, mein Freund in Pink und Themenmütze am Kopf. Wir sind an der Loire. Wir haben für mich mitunter das spannendste Weingut von Antoine Foucault. Ja? Also Fass Clos Rochard.
Das Domaine de Collier, oder was?
Genau. Collier, die Lage, die große Lage mit über 100 Jahre alten Reben.
La Chapenterie.
Chapenterie 2010.
Boah, ich habe gesagt 2012.
Also strukturiertes, kühles Jahr tatsächlich. Das aber ich kann das voll nachvollziehen, was ihr sagt.
Aber dann ist so müde, habe ich Scheiß geredet.
Nicht schlecht, aber ist super fein. Nicht schlecht, oder?
Danke, Markus.
Cheers. Danke sehr für den Wein.
Ja. Geiler
richtig,
Tipp.
Richtig interessant. War nicht
schlecht. Na, super.
Aber super Wein.
Hat sich mein Loire
gut das auch so auch fein entwickelt.
Der Bruder von Pauline.
Richtig. Ach, krass.
Das Port Saint-Jean.
Port Saint-Jean ist Pauline Foucault, die Schwester von Antoine und mit ihrem Mann zusammen mit Sylvain Dittier.
Das ist ja auch eine ganz dramatische, aber doch auch irgendwie lustige Familiengeschichte da bei den Foucaults, nicht?
Du, Antoine hat auch am Weingut gearbeitet natürlich.
9 Jahre.
Mhm.
Und dann hat ihn Nadie vor die Tür gestellt und da gibt es dann jetzt verschiedene Ansichtsweisen,
was ist das passiert ist. Was ist das für eine Getratsch?
Ich habe mich so viel
gute Zeiten
schlecht. Ja, aber hallo.
Es geht immer um die Familiengeschichten. Wein macht ja jeder einen guten,
aber
es geht um die Backstories.
Ja, genau. Aber was wirklich passiert ist und wie sie sich zerstritten haben.
Naja,
was,
also, ja. Es gibt so eine Theorie. Ich soll dir jetzt erklären.
Ja, heraus. Ja,
bitte,
ja.
Das interessiert
die Leute. Also, Charlie ist ja der Vater von Antoine Foucault.
Genau.
Und Nadi ist der Onkel. Und Nadi und Charlie haben wir gemeinsam Clos Rochard
gegründet.
Nein, ich glaube, das ist in siebter Generation.
Ja. Also, ich letztes Mal auch schon, wo es um Charlie, Nadi und Kabi ging in der Geschichte.
Und pass auf, Charlie hatte als einziger Kinder und Nadi nicht. Nadi war aber zusammen mit der Besitzerin von Vatton.
Okay.
Sancerre.
Okay.
Und angeblich, das sind jetzt die Hintergrundstory, hatte Charlie mit der auch ein bisschen ein Verhältnis, was jetzt also unbedingt die Gunst der Bruderschaft in die Höhe getrieben hätte, sage ich einmal. Also die waren ein bisschen split off. Und daraufhin war anscheinend die erste Amtshandlung, nachdem Charlie gestorben ist, dass Nadi den Sohn vor die Tür stellt.
Okay. Aber die haben ja...
Das, so, das kann jetzt alles nur ein Gerücht sein, was ich aber da sage. Ich sage hier keine...
Wann ist Charlie, wann ist der verstorben?
Das war... Wann war ich
auf das ist noch nicht so lang her, oder?
Naja, das muss jetzt gewesen sein...
Weil 99 haben sie die Domain 18, 19. gegründet.
So irgendwas. Ja, ich glaube, ja. Es war knapp so vor her. 2000 und dann ist sie verkauft worden. Ja, dann hat die jetzt dann verkauft.
Genau.
Und, aber ich glaube, um dann 17, 18, 19, so, wenn ich jetzt nicht komplett... Ja, ja. Pass auf, ich weiß genau, das war nämlich... Nein, ich war am Weingut, als ich raus bin aus der Cordoba, das war 2017, 2018 muss das passiert sein. Mhm. Weil da waren wir beim Antoine und da hat er die ganze Zeit das heißeste Gras geraucht und nur geweint, weil er so schockiert war, dass er ihm der Onkel vor die Tür gesetzt hat. War ziemlich eine wilde Geschichte.
Verstehe ich.
Das heißt, aber ich habe da jetzt so 2 bis 3... Ja, ja, wirklich.
Nicht?
Ja, gemeinsam mit dem Ricardo Perez, den Winemaker von... Desientes de José Palacios, die waren nämlich beide im Mobilier so studieren und haben ziemlich viel miteinander Spaß gehabt, glaube ich.
Das glaub ich
sind auch. Aber jetzt, also Ricardo ist ja einer der Top-Mann, wenn es um nördliches Spanien geht, was Biodynamie und so betrifft, hält auf der ganzen Welt hervorragende Vorträge.
Nordwest-Spanien, gell?
Ja. Und Antoine ist generell eine Klasse für sich, nicht? Also Elip Collier.
Auf jeden Fall richtig geiler Wein.
Ja.
Und das gereift zu bekommen, ist halt auch nicht mehr leicht. Also ich kaufe natürlich die aktuellen Jahrgänge auch privat so gut wie möglich, aber das aus 16 Jahre alte Flasche da mal herzubekommen.
Ich liebe auch gefühlt das Comic Sans auf dem Etikett.
Ja, wirklich. Ja. 100 Pro.
Ich will nochmal dazu sagen, diese Geschichte könnte auch frei erfunden sein. Ja, ich würde jetzt auch keinen zu nahe rücken, aber das ist das,
was ich glaube, sie stimmt.
Auf diversen Weinmessen.
Ich vermute... Der Podcast wird an der Loire nicht gehört.
Mit KI, wer weiß.
Ja, mal auf Französisch aufnehmen. Ja, die würden sogar meinen Dialekt, ich glaube, es gibt noch keinen Chatbot, Claude vielleicht. Der jetzt österreichisch übersetzen könnte.
Claudi.
Du, diese Reels, die wir machen, wenn wir da einen Text runterlegen über die KI und der Stefan und ich halt wirklich Bochen reden, die keine Chance, die haut Wörter raus, was ist. Wo sie nicht einmal weiß, dass die existieren.
Das finde ich aber manchmal ganz geil, wenn diese KI-Übersetzungen so falsch sind. Ja. Und dann einfach so komische Wörter dastehen. Aber es ist krass, was das ausmacht, wenn da nur irgendwas mitläuft. Selbst wenn du es gar nicht anschaust, wenn es nicht mitläuft, ist das irgendwie komisch. Ne?
Sehr guter Wein.
Ja.
Heute wollte ich eigentlich alkoholfrei machen. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ein kleines Schluckerl kann ich ja machen.
Aber das also ist
die Flasche müssen wir trinken.
Das ist ein geiler Mannesong. Ich trinke nur einmal in der Woche nicht. Das ist übergeil.
Welcome to my life.
Ja, genau. Willi Schlögel, ich trinke nur einmal in der Woche nicht.
Jetzt andere Woche so schlimm sein soll.
Passt ja.
Ey, wir müssen. Können wir später im Podcast einen Termin machen, wo wir ins Studio gehen für den Weißen Spritzer-Song, bitte?
Ja, wir müssen einen Weißen Spritzer-Song aufnehmen, aber einen guten.
Ja, das ist kein Problem.
Ich wurde jetzt auch mal kritisiert, als ich bei den Deals war, jetzt muss ich wieder versuchen, eher Deutsch zu sprechen, dass ich so abdrifte in das Österreichische und mich keiner mehr versteht da draußen. Liebe Leute da draußen, die zuhören, es tut mir leid, ich versuche wieder eher Deutsch zu sprechen, ja? Ich dachte nur, wir haben so viele Österreicher und die Deutschen finden das auch alle charmant, wenn ich Österreichisch spreche.
Ich glaube ja.
Ich kippe von allein wieder da rein, ist ja egal.
Was haben wir noch für Themen, meine Herren?
Wir hätten euch aufgetragen, mindestens 2 Fragen zum Beispiel mitzunehmen. Dann können wir darüber noch ein
bisschen. Fragenhagel gibt es auch noch.
Fragenhagel.
Hoffe ich.
Fragenhagel.
Ja, wir machen Wein.
Ja, machen wir Wein, oder?
Machen wir Wein, ist immer ein Thema, würde ich sagen. Aber wir können schon mal eure Songs droppen für unsere krasse Terroir an die netten Spotify-Playlist.
Du, Chris und ich lieben melancholische Musik. Nicht immer, aber manchmal. Und viele kennen ihn unter Frank Ocean. Ich sag gern der Frank Ozean.
Ja, Frankie.
Frank Ozean.
Der Ozean Frank, alter Ozeandampfer.
Ja. Wie seid ihr eigentlich auf die Dings gekommen mit, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mach mal fertig.
Hau rein.
Aber Greta Garbo, das ist einer der schwächsten Falco-Songs.
Wir wollten tatsächlich, also wir haben uns ziemlich den Schädel zerbrochen dieses Mal. Bei Walz war das ganz easy, das ist irgendwie rausgeflutscht durch Hilfe von einem Freund von uns oder Kollegen. Und jetzt beim zweiten Laden, wir hatten, glaube ich, so über 30 Namen in der Runde. Und am Schluss waren es noch immer 7. Und dann irgendwann haben wir uns alle 4 dann geeinigt auf Garbo. Ja. Es gab dann noch einen Laden in München, der ähnlich hieß. Und dann haben wir uns zwischenzeitlich auf einen anderen Namen geeinigt, bis ich dann, ich glaube ich war es, zufälligerweise auf Google Maps geschaut habe, geschlossen, gibt es nicht mehr, passt, Abfahrt, wir nehmen Garbo. Und
das klingt so ein bisschen,
wir wollten halt,
Mafia und Düstermann.
Im Walz haben wir natürlich auch den Bezug auf Christoph Walz, Künstler, männlich, und wir haben gesagt, zweiter Laden, wir wollen natürlich auch für die wichtigste Person auf der Welt, der Frau etwas widmen und eine, sagen wir mal, eine weibliche Künstlerin mit hinzunehmen, und dann der Bezug zu Falco Österreich war auch wieder hergestellt, und deswegen haben wir uns dafür entschieden.
War der Christoph Walz schon mal da im Laden bei euch?
Die Geschwister tatsächlich.
Ah, nice.
Ja, also,
ich habe die gesehen letztens im Il Calice.
Aber das, das Management von Christoph Walz hat uns schon mal geschrieben, weil
wir verklagen euch.
Wir hatten, nee, wir hatten eine Zeichnung, das war ein Geschenk von meinem Cousin zur Eröffnung vom Walz. Hatten wir über der Kaffeemaschine hängen, und die, ich denke, es waren die Geschwister, die waren schon zweimal bei uns essen, und die haben uns gebeten, das Management, dass wir das freundlicherweise auch abnehmen, weil er will nicht, dass man Werbung mit ihm macht, obwohl sie auch auf unserer Website etc. sehen, dass wir keine Werbung mit ihm machen, ja. Und das war der einzige Berührungspunkt bis jetzt, aber wir hoffen, er wird noch kommen.
Das stimmt.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, Lokalverbot.
Ja, und es sollten einfach kurze, prägnante Wörter sein. Walz, Garbo.
Ja.
Merkt man sich kurz.
Ballert auch Walz.
Ja.
Und jetzt haben wir hier noch ein zweites blindes.
Pepanden oder was?
Auch, ja. Das riecht sehr nach.
Ist das jetzt, sollen wir Drosch? Das jetzt hier aus dem Stölzle-Rotweinkelch trinken oder lieber den Burgunderkelch?
Das andere war belegt bei.
Ah, belegt, okay.
Ja. Aber ich glaube, es könnte auch passen.
Hui!
Ich glaube, Burgunder wäre schon schlauer. Ich glaube, das Burgunderglas wäre schon schlauer.
Ich glaube auch.
Wir gießen gerade um, lieber Zuhörer, Zuhörerinnen.
Meint ihr, das hilft euch?
Ja, Luft hilft immer.
Ja, aha.
Hast du das gleiche nochmal eingeschenkt, oder?
Nein, ist schon anders.
Ja, ist anders, aber schlägt in die Kerbe, würde ich mal sagen. Also, da will ich, in der ersten Nase ist es so eine Mischung aus, also es kommt aus einer Burgunderflasche, die erste Nase ist so eine Mischung aus junger Bordeaux mit einem Hauch von Australien.
Echt?
Findest du nicht? Auch das hat so eine extreme, minzige Würze.
Du, ich finde, die erste Intention, und das habe ich nach den vielen Jahren Blindverkosten auch mir selbst mitgegeben, die erste Intention ist immer die beste. Und ich glaube, wenn ich jetzt schon was sagen darf.
Also für dich auch blind, oder was?
Ist für mich auch blind.
Ah, okay. Ja. Das muss man natürlich dazu sagen.
Das, genau.
Gescheit reden, wenn du den mal kennst, kann jeder. Ne?
Ja, ich weiß nicht, was in der Flasche ist, aber ich denke, es ist ähnlich gereift. Es wirkt für mich eine Spur bäuerlicher, ohne jetzt einfacher zu wirken. Einfach ein bisschen rustikaler für die Zuhörer. Und ich glaube tatsächlich, dass es die gleiche Rebsorten ist.
Ja, es muss Cabernet Franc sein. Also wenn es aus einer Burgunderflasche kommt und so riecht und so schmeckt, ja, kann es nur keine Frau sein.
Ja, die Flaschen ist mir jetzt egal, muss ich sagen. Das könnte schon ein bisschen, das könnte, ja, Syrah könnte es nicht sein, aber es könnte schon noch was anderes sein. Aber es ist schon sehr ähnlich, aber ich finde es ein bisschen bäuerlicher. Ich finde, Collier war einfach ein bisschen feiner, duftiger.
Also ich finde es in der Nase lauter jetzt in dem Fall. Aber ich weiß schon, was du meinst. Es ist ein Ticken grobschlächtiger, aber jetzt nicht schlechter. Es ist so von der Stilrichtung anders, aber qualitativ finde ich das genauso auf der Höhe wie, kommt mir frischer vor. Ich hätte ihn ein bisschen jünger, aber auch gereift, aber nicht super gereift.
Aber auch eine Spur reifer, oder? Also ich meine, von der Frucht reifer.
Ja, von der Frucht ist es reifer.
Nicht vom Jahrgang her.
Das ist ein anderer, genau, ja.
Also ich liebe die Loire, gleich wie wir alle am Tisch wahrscheinlich, aber ich finde schon, dass zum Beispiel, wenn ich habe jetzt nur die Landkarte von mir, ich glaube, Bourgueil ist im Westen von Saumur, ist das richtig? Mhm. Ich habe jetzt nur, weil ich trinke auch viel Bourgueil, also viel.
In meinem Chambray ist Bourgueil, den ich in den ersten Glas angedichtet habe?
Das weiß ich nicht, aber ich finde, da muss ich dir widersprechen, ich finde das meistens ein bisschen bäuerlicher, rustikaler, oft kraftvoller in sich. Das wäre eine Option. Chinon muss ich wirklich ausschließen, weil wer säuft Chinon? Also der Chris tut es nicht. Es gibt natürlich auch dort gute Produzenten. Ich will da jetzt kein Bashing machen, aber Chris will jetzt keine Flasche Chinon mitnehmen.
Ich will kein Bashing machen, aber du, das ist alles scheiße.
Habe ich nicht gesagt.
Gefällt mir. Ja.
Aber es gibt in dem Fall, und Sancerre Rouge will er jetzt auch nicht mitnehmen. Und das ist eine Cabernet Franc, deswegen.
Das wäre Pinot.
Ja, genau.
Boah, das sind jetzt wieder die Sommelier-Klugscheißer. Finde ich gut.
Tut mir leid.
Also, ja, sollen wir aufdecken, oder?
Ja, deck auf.
Ich sage jetzt Blaufränkisch.
Ja, warte mal, 15. Jahrgang wäre noch interessant.
2015, sage
ich. Saumur, Bourgueil.
Ja, 15. Sagst du jünger?
Ich glaube, ein warmes Jahr. Ich glaube, es ist ziemlich nah. Ich glaube, es ist. Ich würde fast 2009, 2012, 2015. Na, 15 ist zu jung.
Winzer? Wenn es eh schon so gescheit seid?
Ich kenne keinen.
Ich kenne. In Bourgueil einen Winzer.
Ja.
Und den trinke ich privat halt immer gerne.
Und dann wird schon das sein.
Belair, Domaine de Belair.
Das wäre wahrscheinlich das Beste in Bourgueil. Ja. Clos Nouveau, Baby.
Hm. 14 Jahre alter Clos Nouveau. Wow, wo hast denn die Flaschen her?
Ein alter Clos Nouveau.
Mein Freund, das freut mich sehr.
Ja, Clos Nouveau kennt man, das kommt nämlich in jeder Sommelier-Frage mal vor, Curly. Ja, weißt du, bei diesen Sommelier-Meisterschaften, wo kann
man. Weiß es noch nie.
Wow.
Weil das so ein eingemauertes Clos tatsächlich ist, mit einem ganz eigenen Mikroklima, das es gibt seit Schlag mich tot Generationen. Und das ist so ähnlich wie bei Clos Cristal, glaube ich, heißt das, was auch aus der Loire ist. Genau. Da wachsen teilweise die Reben so durch die Mauern. Wow. Und das schaut dann immer relativ spektakulär aus. Habt ihr
Clos schon mal erklärt im...
Ja, stimmt, ja. Und das ist also so mitunter der Bourgueil.
Also, wo hast du die Flaschen her? Also, freut mich sehr, weil...
Katawiki.
Also, es ist einer seiner Lieblingsweine.
Ah, okay.
Tatsächlich. Und so alt haben wir es zusammen noch nie getrunken.
Ja. Das ist dann super, dass dir der andere besser gefallen hat, der Kollege.
Ja, Kollege hat mir besser gefallen, natürlich. Ja. Aber ich finde beides bockstarke, gereifte Weine. Das Spannende
ist eigentlich, wie ultra unterschiedlich die Sachen sind.
Ja.
Es ist Cabernet Franc, aber es ist so eigenständig im Charakter. Und ich finde es, also cool. Es steht extrem jung da.
Du, ich kenne mich natürlich schon auch, wenn ich was gern trinke, befasse ich mich damit. Dann die Familie Gautier hat die Lage irgendwann hinzukaufen dürfen und haben das natürlich alles restauriert, renoviert, neu bepflanzt, uralte Reben mit dem Mikroklima natürlich in dem Clos. Das sind unfassbar elegante Weine, kommen hier sehr bäuerlich daher mit der Reife, aber wir haben das auch schon sehr jung zusammen getrunken und das macht große Weine auch aus, wie wir vorher schon hatten, dass man das einfach auch jung sehr gut trinken kann.
Aber ich finde schon dieses, was ihr auch gesagt habt, dass es ein bisschen reifer, dichter ist. Dieses, für mich ist das Clos Nouveau immer dunkel, also wirklich schwarz fast von der Frucht und immer dicht und intensiv. Während dann Domaine de Collier immer so dieses wachsige, kräutrige, was wir haben, immer so, also komplett andere Ausprägung von der Aromatik. Und deswegen finde ich beide extrem ganz anders, typisch für das, was es ist. Und das hier, dieses dunkle, konzentrierte, kommt extrem gut durch.
Ja, danke für die Flasche.
Mega. Vielen Dank, mein Schatz.
Ja, danke.
Okay, wir haben jetzt noch einige Fragen vor uns. Und zwar gibt es den Fragenhagel und es gibt noch zwei Fragen von euch, habe ich gehört.
Der Fragenhagel.
Oder drei oder vier.
Hast du da vorhin schon den Songtitel gesagt? Oder nur
Frank Ocean? Novocaine.
Novocaine.
Novocaine, Novocaine, Novocaine. Das ist vom Frank Ocean.
Eingeloggt auf unserer Terroir-Adiletten Spotify-Playlist. Und habt ihr denn auch noch das ein oder andere Fregelchen für uns dabei?
Du, wir haben uns vor darüber unterhalten, haben es dann wieder vergessen. Also wir müssen jetzt einfach spontan raushauen.
Okay, easy.
Chris? Ich bin spontaner wie du, aber...
Ja, wir haben, ihr habt davor erwähnt, ihr wollt einen Song aufnehmen. Es geht eigentlich, also an euch beide, ihr wollt wirklich, willst du, Curly, wirklich mit ihm zusammen einen Song aufnehmen?
Ja, absolut, ja klar.
Und dann ist die Frage, kann man euch dann auch live auf Malle sehen?
Ich singe wie ein Lehrer.
Ich würde sagen, ja, erstmal. Also, Willi ist dann halt der... Weiß noch nicht, ich, mein Name wäre wahrscheinlich der Spritzer-Burbi oder so, irgend sowas wäre der Künstlername. Aber der erste große Song von ihm wird Weißer Spritzer heißen.
Malle kann ich.
Ja, glaube ich auch. Guck mal, wie er aussieht.
Ich war noch nie auf Malle.
Aber passt gut.
Jetzt in der Midlife, wo ich Rennrad fahre, könnt ihr natürlich einmal nach Malle fahren.
Vom Rennrad auf die Bühne einfach.
Aber meine Frage wäre, ein bisschen sinnlicher, ins Tiefe gehende.
Oh ja.
Ihr könnt euch ja so beruflich, sagen wir mal, halb leiden. Könnt ihr auch privat miteinander, dass ihr mal zusammen essen geht, wirklich privat?
Wir gehen jetzt bald ein Sandres essen.
Ja, also wir können privat sehr gut miteinander, aber so wie es bei dir mit dem Bücherlesen ist, ist die Zeit sehr erschöpft.
Wir sehen uns auch nicht so oft.
Das ist das, was es ist jetzt, also wie ich schon gesagt habe, es ist jetzt Ende Mai, ich war jetzt, glaube ich, seit 6 Wochenenden nicht einmal in Berlin. Das nächste Wochenende ist auch wieder gebucht. Dann ist in Berlin immer hier Podcast aufnehmen, noch zusätzlich, dann diverse Masterclasses, dann mit Shelly Rennrad fahren, eine Freundin und einen Dackel habe ich auch, also es ist dann echt sehr begrenzt.
Glaube ich dir. Ja.
Was schade ist, weil eigentlich würde ich viel lieber mehr privat machen, so mit Freunden, gibt ja auch noch andere, aber schaffe ich nicht.
Ja, gibt mir aber ähnlich.
Deshalb, du bist ja auch sauber unterwegs.
Ja, deshalb haben wir uns jetzt, habe ich einen Trip organisiert in der Zukunft. Und man muss das halt manchmal einfach mehr planen, aber.
Das ist wirklich, Planung ist alles, ja.
Ich finde aber, dass die Zeit, wo wir zusammen haben, finde ich immer Spaß.
Immer hervorragend, das stimmt. Absolut. Also wir verstehen uns, wenn wir aufeinander losgelassen werden, verstehen wir uns sehr
gut. Wann geht ihr ins Tantris?
Das müssen wir noch absprechen, müssen wir meinen Kalender jetzt abgleichen.
Tantris oder haben wir Steirer gesagt?
Tantris.
Ah, okay. Ja, gern. Dann können wir dann auch ins Gabo.
Unbedingt.
Eben, Gabo unbedingt stürzen.
Da war ich noch nie. Ich bin nur alter Walz-Ultra, Walz-Fan.
Da wird nur eine kleine Runde gemacht durch Monaco.
Durch Monaco. Ich habe jetzt übrigens wieder angefangen mit Monaco-Franze.
Geil.
Das ist herrlich. Vom Einschlafen nach einer Folge oder so, super.
Ja, es hat schon Vibes zu
dir. Royal auch
einfach. Ja. Also natürlich darf man von den kompletten Schmähs in der heutigen politischen...
Logisch.
Nichts ernst nehmen tatsächlich, aber das ist schon lustig, unterhaltsam. So, Burschen, seid ihr ready vor den Fragenhagel?
Ja, hau raus.
Ich hau jetzt so ganz schnelle Fragen raus und ihr antwortet darauf spontan.
Liebe ich.
Schnell. Und wie machen wir das? Beide auf die gleiche oder will der eine, machen wir so hin und her?
Nee, hin und her würde ich sagen.
Ja, hin und her. Also dann muss ich jetzt natürlich mit dir anfangen, Chris. Und du machst dann die nächste und der Chris die nächste.
Wunderbar, okay, cool. Wunderbar.
Online-Shop oder echter Laden?
Echter Laden.
Großer Name oder Frequenzer?
Frequenzer.
Burgund oder Burgenland?
Burgenland.
Loire-Flow oder Barolo-Gerbstoff?
Barolo-Gerbstoff.
Natural Wine Chaos oder klassische Präzision?
Natural Wine Chaos.
Magnum aufziehen oder lieber still und heimlich 0,75 Liter?
Still und heimlich 0,75.
Jung trinken oder 10 Jahre weglegen?
Jung trinken.
Oh, ja, geiler.
Blind verkosten oder vorher Etikett anschauen?
Vorher Etikett anschauen.
Wein zum Essen.
Hat er es hier gesehen?
Nein. Wein zum Essen oder Wein als Hauptdarsteller?
Wein als Hauptdarsteller, ganz klar.
Definitiv.
Der letzte Schluck am Abend, Champagner oder gereifter Riesling?
Champagner.
Bier.
Kalk oder Schiefer?
Kalk.
Und die letzte, Schnitzel oder Gordon?
Schnitzel.
Zum Glück. Vielen Dank.
Sehr gerne. Geil. Aufschlussreicher Fragenhagel, wie immer. Ich liebe die neue Kategorie.
Ist gut, gell? Gar nicht personenbezogen.
Nee.
Hat uns gar nicht dargestellt.
Also ist gut.
Meine Herren, gut, sehr zum Wohle.
Ey.
Sehr zum Wohle.
Sehr schöne Folge.
Eine Folge, nice, dass ihr da wart.
Nicht vergessen, dieses wunderbare Tunder Weinfrore Weinpaket zu bestellen für nur 105 Euro. Drei Flaschen sind drin. Einmal Scavino Barolo, einmal La Porte Saint-Jean, einmal Wachterwiesler, yes. Weinberg 21. Dazu gibt es noch einen Gabo Korkenzieher und einmal vorbestellen auf Amazon die Anleitung zum Weinsaufen 2. Essen.
Was?
Genau.
Gönnt euch.
Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen. Danke an die Produktionsdamen, die uns heute wieder hervorragend unterstützt haben.
Vielen Dank.
Danke für den langen Weg. Seid ihr mit dem Zug gekommen eigentlich?
Gestern am Abend, ja.
Gestern am Abend, ja. Okay. Und heute noch essen gehen. Wo geht's heute hin?
Toulouse-Lautrec.
Ins Toulouse-Lautrec, hervorragend. Ja. Tippitoppi. Ganz liebe Grüße. Vielleicht sehen wir uns ja später noch auf einer Abschiedsflasche oder so.
Mir ist sicher. Wenn du lang genug arbeitest schon.
Ich werde einfach sitzen bleiben. Heute ist Fußball, oder? Wer spielt heute? Freiburg spielt heute. Ja.
Das spielen heute noch die Freiburger? Den Friedrich gefreien, ja.
Ich glaube fast, gell?
Freiburg.
Vielen, vielen Dank. Manche die Pizza haben wir uns eine. Und bis zum nächsten Abfahrt. Mal.
Auf Wie.
Gebt euch. Servus. Avedere.
Baba.
Prost, meine Herren.
Geil. Schön was.